Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Welche Filme haben den Lukas im letzten Jahr besonders begeistert? Erfahrt es im Jahresrückblick 2022.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lange ist es her, der Lukas meldet sich zurück mit einem Rückblick aufs Jahr. Mein Name ist Lukas Gröning und ich sitze hier gegenüber von Lukas Knabe. Hi!
Hallo Lukas Gröning, ich bin Lukas Knabe, ganz genau. Und wir haben uns endlich wieder mal in diesem Jahr 2023 zu einer ersten und weiteren Podcast-Folge zusammengefunden. Und ja, fast schon traditionell muss man sagen, dass es der Jahresrückblick ist des Jahres 2022. Und man muss sagen, wir haben so einiges verlernt, wie wir jetzt vorab, vor unserem Setup hier erfahren haben, wie das alles nochmal ist mit dem ganzen Podcast-Gemache. Aber wir haben es geschafft. Sitzen hier in gemütlicher Runde und können mal wieder endlich über Filme quatschen.
Ja, wir saßen schon lange nicht mehr so lange dran, diese Technik hinzubekommen und unsere Mikros zum Laufen zu bekommen. das ist ja der einzige Podcast, den sowohl du hast, als auch den ich habe. Von daher ist das, verlernt man da so ein bisschen was über die Zeit hinweg. Aber wir haben es geschafft und merken vielleicht dann erst im Nachhinein, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Mal gucken, es ist sehr spannend.
Wir schauen mal, ganz genau. Ja. Aber falls ihr uns hört, falls ihr uns gut versteht, dann sollte doch hoffentlich alles geklappt haben. Und ihr könnt uns jetzt unseren Jahresrückblick anhören. Wir sind gespannt, seid ihr gespannt auf das, was da kommen mag. Ich freue mich.
Genau, ist einer der wahrscheinlich spätesten Jahresrückblicke überhaupt, die man so im Podcast-Bereich hört. Bei den Kolleginnen und Kollegen von Katz, die sind auch immer relativ spät dran, habe ich gesehen. Und die haben schon gesagt, okay, das ist immer, wir machen das immer sehr spät. Bei uns, wir wollten es, glaube ich, eigentlich schon früher machen, aber das lag so an Terminfindungsproblemen und so. Und wir hatten auch alle so ein bisschen viel zu tun so. Wollten auch eigentlich, dass der Tom wieder mit dabei ist, der letztes Jahr uns hier begleitet hat. Der ist auch dabei, aber in etwas anderer Form, nicht in Präsenz. Aber das werdet ihr dann später noch erfahren. Genau, aber bevor wir dazu kommen, was wir dieses Jahr so gesehen haben und unsere Top 5 vorstellen, zusammen mit so ein paar anderen kleinen Rubriken, einen kleinen Ausblick wird es geben auf 2023, was haben wir noch so gesehen in diesem Jahr, was nicht so aus diesem Jahr ist, wollte ich dich mal fragen, Lukas, was hast du in letzter Zeit so allgemein gesehen?
Also, ich sag mal, dass wir jetzt länger keinen Podcast eingesprochen haben, das hat ja natürlich, du hast schon angedeutet, berufliche Gründe. Und gerade bei mir hat es auch dazu geführt, dass ich relativ wenig gesehen habe. Ich habe aber was gesehen und würde ganz gern mal da auf drei schöne Filmchen eingehen, die ich vielleicht das ein oder andere Mal schon erwähnt habe, zumindest einen davon. Aber ich fange einfach mal an. Ich hatte Weihnachten rum mir mal wieder Scorseses Shutter Island angesehen aus dem Jahr 2010. In dem Film war ich sogar im Kino, ohne zu wissen, dass das ein Film von Scorsese ist. 2010 war ich also frische 14, 15 Jahre alt. War sogar mit meinen Eltern in dem Film. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, der Film hat am Ende so einen kleinen Twist, obwohl der sich während des gesamten Films schon so ein wenig aufdrängt und jetzt mit nochmaliger Sichtung absolut offensichtlich ist, aber trotzdem abseits dieses ganzen Twists, der sich da mehr oder weniger aufbaut, war das wieder mal ein sehr schönes Filmerlebnis eines Scorsese-Films, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man über Martin Scorsese spricht oder nachdenkt. Ich denke mal, der ist so eher so im zweiten Drittel Scorseses Filmriege, vielleicht sogar im letzten Drittel von Filmen, zu denen man sagen würde, wow, das sind Scorseses Meilensteine, damit hat er vielleicht die Filmgeschichte geprägt. Ist bei dem wahrscheinlich nicht so. Dennoch ist es ein sehr guter Film mit einem kleinen, aber feinen Cast und einer schönen Mystery-Thriller-Story, die zu gefallen weiß, die mir sehr großen Spaß gemacht hat. Dieses Worldbuilding dieser Insel, auf der man sich da befindet, das funktioniert. Funktioniert sehr, sehr gut, muss man sogar sagen. Und Leonardo DiCaprio als Kommissar oder auch nicht Kommissar macht das auch ganz wunderbar. Und 2 Stunden, die absolut schnell vergehen. Dann habe ich mir noch in der Müller-Drogerie einen Film ausgesucht. Auch das muss auch so Weihnachten rum gewesen sein. Einen relativ alten Klassiker von Umberto Lenzi, den der verschwand jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Monaten, vielleicht ist es auch schon länger her, vom Index. Mhm. Und zwar Mondo Cannibale. Mhm. Aus dem Jahr 1972, schon ein etwas älterer Kandidat, und der ja schlägt eben in die Kerbe des Exploitation-Films der 70er Jahre. Da waren ja die Italiener ganz umtriebig. Und das war noch einer, der mir fehlte von diesen ja ominösen, großen, größeren Kannibalenfilmen. Es gibt mehrere kleinere, die man ja, wenn man nicht so auf der Schiene ist, geflissentlich ignorieren kann, aber das ist einer, den könnte man, sollte man sich schon mal ansehen, zumal er jetzt auch breit verfügbar ist auf einer ganz normalen Amaray-Disc in einer super Qualität. Muss aber sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. 1980 kommt dann ja auch Cannibal Holocaust raus von Ruggero Deodato, der jetzt auch kürzlich verstorben ist, Gott hab ihn selig, aber ja, ist ein Vorgänger des großen Cannibal Holocaust, der schon einige Motive in sich trägt, die für das Genre, für dieses Subgenre maßgeblich sind, aber sich dann doch irgendwo im Tiersnaff verliert, in der reinen Sensationslust, im ja in einer ganz komischen Kombination von Komik, Dramatik, Ekel und schwarzem Humor. Hat nicht ganz so funktioniert. Man muss sagen, das sind auch wirklich immer Trash-Filme, B-Movies, die dort ja zutage gefördert werden, und der hatte mich so ein bisschen ja ernüchternd zurückgelassen. Trotzdem dachte ich mir, um auch mal ein paar ältere Filme in den Ring zu werfen, kann man sich den mal angucken. Vielleicht bekommt man den sogar bei Amazon Prime ausgeliehen oder sogar im, sage ich mal, kostenlosen Programm. Kann man auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten oder sich natürlich abseits dessen so ein bisschen reinsehen, weil es an die von diesen Kannibalenfilmen dann doch einige gibt, die ganz gut sind. Und dann, ja, meine persönliche Entdeckung der letzten Wochen, Brügge sehen und sterben von Martin McDonagh. Aus dem Jahr 2008, sehr schöner Film. Du hast mir schon das ein oder andere Mal empfohlen. Mhm. Und ich muss sagen, hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ein sehr, ja, warmherziges, irgendwie schon fast schon fatalistisches Kleinod, das in dieser Stadt Brügge so eine, ja, so eine Wärme, so eine Melancholie mitbringt, so einen gewissen Schwermut und so einen, ja, sinnierenden, schwarzen Humor, der so ein bisschen zu nachdenken anregt, der aber auch sehr gut unterhält, und einen auf so eine, ja, schöne kleine Geschichte mitnimmt, die spannend ist, die unterhaltsam ist, aber dann doch auch ja, Tiefgang hat, mhm, und großen Spaß gemacht hat, gerade mit Colin Farrell und Brendan Gleeson. Letzteren sehe ich wirklich super gerne, auch wieder in diesem Film. Ganz toll besetzt und super gespielt, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Mhm.
Schön, das ist ja lustigerweise auch so, dass Martin McDonagh ja jetzt seinen neuen Film rausgebracht hat, Banshees of Inisherin, wo die beiden ja auch die Hauptrollen spielen. Mhm. Sind wir sehr gespannt drauf. Ich weiß von Tom, dass er den schon geschaut hat. Bei uns in Erfurt kommt er leider erst innerhalb der nächsten Wochen, mhm, dann irgendwann im Kinoclub. Kleiner Tipp an dieser Stelle direkt. Da werden wir mit Sicherheit auch noch reingehen. Also ich,
ne? Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf. Martin McDonagh hat ja gar nicht so viele Filme gemacht.
Vier, glaube ich, ne?
Vier, ja.
Er hat ja, ich glaube, Brügge sehen und sterben war der erste, mhm, richtige Langfilm. Dann kam Seven Psychopaths. Mhm. Fand ich nicht ganz so gut. Dann Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, und das ist richtig. Jetzt der... Richtig. Genau, der vierte. Genau. Okay. Sein Bruder hat ja auch, Cavalry gemacht, ne?
Mit, ja, Brendan Gleeson. Am Sonntag bist du tot, ne?
Genau, so heißt, genau,
er im Deutschen. Auch mit Brendan Gleeson, auch ein sehr, sehr guter Film. Schlägt fast so vom Stimmungsgefüge in die gleiche Kerbe, ja, muss man sagen. Da, mhm, sind die beiden McDonaghs sich ziemlich ähnlich. Mhm. Genau, aber Banshees of Inisherin, absolute Empfehlung von Martin McDonagh. Und Brügge sehen und sterben, den könnt ihr euch jetzt sofort schon ansehen, gibt es, glaube ich, sogar bei Netflix und Amazon. Ah, ich glaube, bei beiden verfügbar. Hm. Absolute Empfehlung.
Ja, geil. Werden wir auf jeden Fall reingehen. Ich habe in letzter Zeit auch ganz viel gesehen. Das ist natürlich relativ viele Filme sind darunter, die ich nachgeholt habe, extra für diesen Jahresrückblick, von denen ich allerdings sagen kann, dass es keiner im Top 10 geschafft hat, die aber trotzdem sehr sehenswert waren. Allen voran Im Westen nichts Neues. von Edward Berger, jetzt ja kürzlich für die Oscars nominiert worden. Im Großen und Ganzen ziemlich schöner, ja gut, das ist ein bisschen martialisch, das sozusagen vor dem Hintergrund eines real existierenden Krieges in Europa, aber ein sehr guter Antikriegsfilm, wo ich auch viele schöne Diskussionen drüber gelesen habe, ob das Ding jetzt ein Antikriegsfilm ist oder nicht. Stichwort Sinnproduzent, inwiefern dieser Film es wirklich schafft, seinem Publikum eine Sinnlosigkeit eines Krieges vorzuführen oder ob es nicht sinnstiftende Momente sozusagen gibt. Das ist so immer die Diskussion da drin. Ich fand schon, dass das in einer gewissen Weise gelingt. Mir hat die Ästhetik des Films allerdings nicht ganz so zugesagt, okay. So auf einer ganz persönlichen Ebene einfach. Aber ist ein sehr interessanter, spannender Film auf jeden Fall, den ich sehr empfehlen kann. Barbarian auf Disney Plus habe ich nachgeholt. Ein Horrorfilm, den man sich angucken kann, aber aus meiner Sicht jetzt nicht irgendwie was man tiefer besprechen muss oder was irgendwie für unseren Podcast zur Sprache kommen sollte, fand ich. Der wurde, glaube ich, sehr gelobt. Ich habe mich wirklich gefragt, warum wird ausgerechnet dieser Film jetzt so herausgehoben aus der ganzen Geschichte? Naja, Bones and All habe ich im Kino gesehen, von Luca Guadagnino. Ein kleines bisschen enttäuscht gewesen davon, von der ganzen Geschichte. Ich kann schon verstehen, was interessant darin ist und habe mir auch so meine Gedanken gemacht, aber ich finde, dass dieser Film als Genre-Hybrid in seiner Art und Weise nicht so richtig funktioniert und wirklich flüssigen, angenehmen Film irgendwie so, dann, dass es dabei herauskommt. Von daher eine vorsichtige Empfehlung, vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen. Mal gucken. Outside Noise von Ted Fiend habe ich gesehen. Der kam auf Mubi in diesem Jahr und ich habe von einem Bekannten gesehen, dass der sehr, sehr hoch auf seiner Jahresendliste war. Da habe ich mir gedacht, ich muss den noch angucken. Sehr, sehr toller Film, kann ich sagen. Ist ein Honorable Mention im Prinzip. Ist nämlich bei mir in der Jahresendliste auf Platz 6 gelandet. Geht um junge Frauen, die in Wien leben. Das ist ein ganz, ganz kurzer Film. Knapp eine Stunde oder sowas, die so ihre Tage dort verbringen, philosophieren, Bücher lesen, miteinander reden, sich über ganz, ganz schöne Sachen austauschen oder auch nicht so angenehme Sachen. Und es ist ja sehr, sehr schön, denen so dabei zuzusehen, wie sie so ihren Weg durch die Stadt machen, sich mit Ex-Freunden behaken, irgendwie versuchen, sich gegenseitig beizustehen in schwierigen Situationen. Und es ist ein Film, mit dem sehr viel geredet wird, muss man sagen. Aber es ist auch ein Film, der eine sehr interessante Schnitttechnik hat, der auch wunderbar schafft, diese Form von Alltag wunderbar in diesem Film zu implementieren und einfach aus Szenen rausschneidet und dann mitten in anderen Szenen wieder startet und so. Ne? Es hat wirklich so was Beiläufiges alles, ne? Dass alle, selbst die größten philosophischen Gespräche nur so Tagwerk sind irgendwie. Ne? Dass das alles so in so einen Tag überfließt irgendwie oder so hart abgebrochen wird, kann man vielleicht auch sagen. Es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Von sehr, sehr toller Film, Ted Fiend, ein Amerikaner, der in Berlin lebt, meine ich. Und es ganz gut schafft, so dieses Stadtgefühl von Wien irgendwie einzufangen auch und so. Das ist sehr, sehr interessant. Und eine Sache, die ich noch, oder zwei Sachen, die ich noch erwähnen kann, ich habe The Elephant Man und A Straight Story mir angeschaut von David Lynch. Will ich aber nicht allzu viel zu sagen. Ich will lieber die restliche Zeit, nicht, dass es zu lang ausufert, noch nutzen, um über Ida Lupino zu reden. Das ist eine Regisseurin, beziehungsweise Schauspielerin, die vor allem in den 40er Jahren und 50er Jahren aktiv war. Und da gibt's gerade ein Special in der Arte-Mediathek von ihr. Da werden nämlich, ich glaube, 4 Filme gezeigt und die habe ich mir alle angeguckt und mich dann so ein bisschen über Ida Lupino informiert. Das ist, wie gesagt, in den 40er Jahren vor allem Schauspielerin gewesen. Ende der 40er Jahre hat sie dann angefangen, selbst Regisseurin zu werden. Und sie war eine der ersten überhaupt Independent-Regisseurinnen überhaupt oder Regisseure generell, kann man sagen, ne? Sehr interessante Filme. Ich habe davon Not Wanted, Never Fear, The Bigamist und The Hitchhiker gesehen. The Hitchhiker, kennst du The Hitcher?
Ja, das sagt mir Rutger Hauer, ne?
Genau, Rutger Hauer. Und es gibt auch noch ein Remake mit Sean Bean von 2009 oder so.
Okay, das kenne ich nicht. Das
war auch ganz interessant. Und das geht so ein bisschen darauf zurück. Also so ein Typen, der Anhalter spielt, genau. Leute anhält und die dann umbringt oder und ausraubt und so. Und das geht so ein bisschen auf The Hitchhiker zurück. Ja. Sehr schön. Sehr filmnoirig gedreht, kann man sagen. Und das ist bei Ida Lupino besonders interessant, dass sie in einer Zeit Regisseurin wurde, als eigentlich vor allem große Studios noch regierten. Und es gab dann so diesen Trend, dass Schauspieler eigene Produktionsfirmen gegründet haben und sich dann selbst über diese Produktionsfirmen vermarktet haben. Also vorher war das so, dass Schauspieler bei einzelnen Studios angestellt waren und dann hat man, das ging mit Winchester 73 los, gemerkt, okay, wir Schauspieler können ja auch selber Marken sein, die sich an Studios verkaufen. Und Ida Lupino hat das auch gemacht, nur war sie dann keine Schauspielerin mehr, sondern Regisseurin. Hat zusammen mit ihrem Mann so eine Produktionsfirma gegründet, The Filmmakers hieß die, und sich dann selbst eben vermarktet und dann eben auch selber als Regisseurin Filme gedreht. Okay. Vor allem Filme, die damals als Frauenfilme bezeichnet wurden, also Melodramen. Und dann aber auch mit The Hitchhiker so ein richtiges, einen Film vorgelegt, der unter vielen heutzutage als Actionfilm gesehen wird. Man muss ehrlich sagen, ein Actionfilm ist das nicht, aber es ist auf jeden Fall ja, ein Thriller, könnte man das vielleicht so sagen. Ja, oder ein Kriminalfilm. Ja. Und das alles sehr in einem Film-Noir-Stil gedreht, immer mit viel Schatten und so. Und mit Figuren, die sehr zwielichtig sind, sehr komplex sind und so. Und ja, das ist sehr, sehr spannend gewesen, sich das anzugucken.
Okay, cool. Ida Lupino, merke ich mir auf jeden Fall.
Ich glaube, die Filme gibt es auch immer noch in der Arte-Mediathek.
Okay, cool.
Genau, sind ein bisschen, ist ein bisschen komisch, weil einige dieser Filme sind dann mit deutschen Titeln übersetzt wurden, die aber eigentlich nicht übersetzt wurden. Also zum Beispiel heißt The Hitchhiker Der Anhalter. Und wenn du im Internet dann nach Der Anhalter guckst, findest du trotzdem nur, selbst im deutschen Wikipedia-Eintrag oder so, den Film The Hitchhiker. Also das ist ein bisschen komisch. Aber muss mal gucken.
Genau. Okay.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was wir zuletzt gesehen haben. Bevor wir in die Top 5 einsteigen, wie fandest du generell so dieses Filmjahr 2022?
Da gebe ich mal am besten Auskunft aus einer wirklich subjektiven Sicht. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze mal aufgezählt. Ich habe in diesem Jahr von Filmen, die dieses Jahr erschienen sind, nur 17 gesehen. Mhm. 17 oder 18. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Manchmal hat das mit diesen Corona-Verschiebungen und dann Erscheinungsdatum Deutschland und USA überschnitt sich manchmal so ein bisschen. Da war es ein bisschen schwammig, aber ich sag mal so 17 Filme in diesem Jahr, nur 17 Filme gesehen. Zwei Serien. Und deswegen tue ich mich schwer damit, jetzt ein globales Urteil zu treffen, wie sich vielleicht Film im Jahr 2022 dargestellt hat. Ich habe mir aber trotzdem mal Gedanken gemacht und versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Also man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt weniger das Independent-Kino oder das Arthouse-Kino im Jahr 2022 genossen, sondern eigentlich eher schon ja Popkinos, Blockbuster, größere Produktionen, die in diesem Jahr, im letzten Jahr erschienen sind. Und ich muss sagen, das ist meine persönliche Empfindung, dass das Angebot dieser Filme durchweg ja Filmangebot hat, die eine gewisse Düsternis, eine gewisse Dunkelheit, vielleicht auch einen gewissen Schwermut in sich trugen. Menschen standen meistens im Mittelpunkt. Es gab in vielen Filmen, die ich gesehen habe, von denen ich gehört habe, eine Versuchsanordnung, in dem, wie gesagt, der Mensch, ja, vielleicht Spielball war, hilfloser Spielball, Einflüssen ausgesetzt war, vielleicht fremden Mächten ausgesetzt war. Menschen durften auch in den Filmen des Jahres 2022 vielleicht scheitern, sie durften Fehler begehen, sie durften altern, sie durften leiden, sie durften erkranken. Und vielleicht sowohl auch das Leben als auch die Liebe verneinen. Ich finde, das ist eine Tendenz, die in den letzten Jahren wahrscheinlich immer mehr zugenommen hat, dass man sich von den typischen Hollywood-Archetypen löst und dass immer mehr Figuren in Filme eingebracht werden, die ja unpopuläre Meinungen vertreten. Mit unpopulären Meinungen meine ich jetzt ja vielleicht Ansichten, vielleicht verschiedene Menschenbilder, die ja auf einer psychologischen Ebene eine Tendenz vertreten, die vielleicht keiner allgemein, ja, keinem allgemeinen Positivismus entspricht. Ja, es gab auch viele Filme, die auf einer psychologischen Ebene funktioniert haben. Es gab relativ wenig Bodytainment, also von irgendwelchen Creature-Feature-Filmen, von irgendwelchen Monster-Filmen gab es relativ wenig. Es gab auch wenig Erotik, muss man sagen. Es gab diese After-Love-Reihe, das gab's mal. Da gab's auch ein paar Teile, aber ansonsten war das Kino des Jahres 2022 nach meinem Empfinden relativ verkopft. Und ich fand das auch gut. Ich finde auch die Stilrichtung, die das Ganze auch ästhetisch mit sich bringt, finde ich wichtig und erkenntnisreich. Aber mich würde mal interessieren, wie dein Eindruck da war, denn du hast ja jetzt eine ganze Bandbreite mehr gesehen als ich. War's regelmäßiger im Kino, hast vielleicht eben auch in diese Arthouse Independent-Schiene einen Einblick bekommen. Da muss ich sagen, bin ich mit Jackass Forever, Tod auf dem Nil, Texas Chainsaw Massacre oder Ambulance Northman ein bisschen raus aus der Ecke.
Also ich fand das erstmal ganz interessant, was deine Beobachtungen zum Blockbuster-Kino sind, denn ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass das Blockbuster-Kino so einen gewissen Hang zur Kunst versucht, irgendwie. Ne? Also ich habe den Eindruck, dass es relativ viele Filme sind, oder Blockbuster-Filme auch, die eigentlich grundsätzlich schon so funktionieren, wie sie das in der Regel schon getan haben, aber immer versuchen, irgendwelche politischen, philosophischen Eindrücke oder Positionen oder sowas mit reinzubringen. Wenn ich zum Beispiel an Bullet Train denke, der dann so diesen Punkt mit dem Determinismus, einem philosophischen Determinismus da noch mit reinbringt, ne, dass alles irgendwie in einer gewissen Weise bereits vorweggenommen ist und die Menschen sich eigentlich nur auf Bahnen bewegen, in denen sie überhaupt nicht ausweichen können oder im Prinzip keine freie Entscheidungsgewalt mehr haben und so, ne, was eine relativ, ja, ist eine Position, die man vertreten kann, aber im Großen und Ganzen eine relativ schwierige Position. Das ist schon so ein Punkt, den ich da hatte. Genauso ist es, oder in einer ähnlichen Art und Weise ist es bei The Batman, der schon einen politischen Subtext hat, ne? Gerade wenn man sich so an diese Hacker dann, nee, waren das Hacker? Auf jeden Fall an die sozialen Medien dann erinnert, die dann auch in dem Film noch dargestellt werden und so, ne? Das hat schon so eine Auseinandersetzung mit Trumpismus und so, ne, das steckt da irgendwie alles drin. Also man hat das Gefühl, dass in ein eigentlich sehr gut funktionierendes Narrativ auch immer noch so gewisse Sachen noch mit reingequetscht werden fast schon, ne? Und das funktioniert dann mal besser, mal schlechter. Ich finde, bei The Batman funktioniert irgendwie noch ganz gut. Bei Ambulance finde ich auch, dass es einigermaßen gut funktioniert. Bei anderen wie Bullet Train oder auch zum Beispiel The Northman finde ich das schon ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt, ne? Da ist das schon so ein. Ich hatte noch irgendein Beispiel, wo ich mir dachte, boah, warum muss das jetzt noch mit rein? Aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ne? Aber das auf jeden Fall. Wenn man auch ins Blockbuster-Kino guckt, muss man sagen, dass ich persönlich von Marvel und DC dieses Jahr gar nichts mitbekommen habe. Ja. Also ich habe schon mitbekommen, dass da mal was war, aber ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, mir irgendwas anzugucken, selbst wenn es mal interessant aussah, wie der letzte Doctor Strange, der von Sam Raimi gemacht wurde, wo man ja sagen könnte, okay, könnte man sich mal angucken, aber irgendwie hatte ich da kein Bedürfnis, das irgendwie mitzugehen. Und ansonsten, du hast ja schon angedeutet, dass ich relativ viel im Kino war und es war tatsächlich, glaube ich, mein intensivstes Filmjahr bisher, was neue Sachen angeht. Also ich habe knapp 70 Filme gesehen, wenn man Kino und Streaming zusammennimmt. Dementsprechend irgendwie ist das jetzt natürlich so ein Eindruck, der relativ leicht zu machen ist, dass es für mich eines der besten Filmjahre überhaupt war. Einfach nur, weil ich viel mehr gesehen habe als vorher. Ne? Und das gerade im Arthouse-Bereich. Also im Arthouse-Bereich ist es sensationell gewesen. Ich habe auch, ich glaube, alle meine Top 5 stammen aus dem Bereich irgendwie. Ne? Und muss sagen, dass ich gerade in dem Bereich auch eine sehr große ästhetische und philosophische Vielfalt finden lässt, finde ich. Also es war jetzt nicht so, dass sich diese Filme in irgendeiner Weise groß vergleichen lassen. Mhm. Also ästhetisch zumindest. Ne? Also man muss sagen, motivisch gibt es da schon Sachen, die sich so ein bisschen weiter durchziehen, also so eine gewisse Selbstreflexivität, dass man auch immer mitdenkt, was ist eigentlich Film und was sehen wir hier eigentlich und wie interagiert Film eigentlich mit Gesellschaft, mit den Zuschauern und so und auch so ein Bezug zu Kunst generell. Gerade bei zwei Filmen ist mir das sehr stark aufgefallen. Aber grundsätzlich sind die ästhetisch extrem unterschiedlich und ich habe eine Menge Kreativität gesehen dieses Jahr auf jeden Fall, was mich sehr, sehr angemacht hat auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Mhm. Ja. Das kann ich so sagen zu meinem Eindruck aus dem Film, ja. Ja.
Okay, cool. Mhm. Ja, ich ärgere mich natürlich so ein bisschen, dass du das volle Filmerlebnis hattest, das ich leider nicht genießen konnte.
Aber viel zu tun, vielleicht kommt
es. Spannende Einblicke, ja. Mhm. Es ist leider so. Es kostet ja auch alles. Man muss ja sagen, das Kino wird ja auch nicht günstiger. Mhm. Obgleich ich natürlich bereit bin, gewisse Preise zu bezahlen. Aber in einer gewissen Regelmäßigkeit ins Kino zu gehen, hat dann, glaube ich, doch schon nochmal eine ganz andere Facette und man bekommt einen ganz anderen Zugang zum Film, wenn man wirklich regelmäßig sich Neuerscheinungen anguckt, um so ein bisschen das Ohr am Puls der Zeit zu haben, um vielleicht auch Filme als Spiegel sozialer Stimmung, Probleme wahrzunehmen. Vielleicht hätte ich mir das mal als Vorsatz für das Jahr 2023 nehmen sollen.
Es hilft natürlich auch, dass man jetzt mittlerweile relativ viele Angebote sowohl auf YouTube als auch irgendwie über Podcasts hat, die sich dann auch genau mit diesen Arthouse-Filmen dann auch sehr intensiv auseinandersetzen. Ne? Das heißt, man kann das auch gut im Nachhinein nochmal im Austausch mit anderen Medien nochmal reflektieren. Ne? Also das hilft auf jeden Fall, dann nochmal sich irgendwie einen Podcast zu Outside Noise zum Beispiel anzuhören oder sowas, ne? Was dann nochmal einen auf andere Gedanken bringt und das Ganze dann nochmal befruchtet. Genau, ja. Aber genau, jetzt haben wir so einen kleinen Überblick. Starten wir mal mit Platz 5. Was ist denn dein Platz 5 des Jahres?
Also mein Platz 5 des Jahres, der kam jetzt schon das ein oder andere Mal vor. Und zwar ist das Im Westen nichts Neues von Edward Berger. Mhm. Wie gesagt, eine Netflix-Produktion aus dem letzten Jahr, wurde für, ich glaube, 9 Oscars nominiert.
Oh, waren viele auf jeden Fall, ja.
Weiß nicht, hatte mich wirklich, also nicht verwundert, aber überrascht, dass es dann doch so viel wird und der dann bei der Academy dann doch so eine breite Aufmerksamkeit erfährt. Mhm. Und ich muss sagen, rein durch, meine berufliche Biografie interessiert mich natürlich der Erste Weltkrieg, die Westfront, sehr, gerade, der Stellungskrieg, die Grabenkämpfe an der Westfront sind thematisch erstmal ein sehr, sehr interessantes Feld, wo schon mal so ein Grundinteresse und so eine Grundneigung mitschwingt, dass ich sage, aha, den gucke ich mir an, da schaue ich mal rein. Und genauso war es dann letztlich auch. Und ich fand, dass der Film natürlich darauf fokussiert war oder darauf erpicht war, so einen hyperrealistischen Eindruck vom Grabenkampf, vom Leben im Graben eines Soldaten zu liefern. Der Verfall von Menschlichkeit wird gezeigt, der Verfall auch des Menschseins wird gezeigt. Der Krieg beziehungsweise die verschiedenen regionalen Orte werden dann eben auch zu Orten des Primitiven, Orten des Drecks, der Entwürdigung, des Schrecklichen. Und Edward Berger schafft das auch audiovisuell sehr gut rüberzubringen. Gerade das Tonale ist wirklich beeindruckend, wenn man das Ganze mit guten Kopfhörern hört oder mit einer guten Soundbar oder sonstigen, was die Tiefe und den Raum des Klangs einigermaßen rüberbringt, da ist es wirklich ein immersives Erlebnis, sich über 2,5 Stunden das Ganze mal anzusehen. Es ist nur der 5. Platz von meinen wenigen Filmen, die ich ohnehin habe, weil ich so an manchen Stellen auch mal ein Problem mit dem Film habe. Ich finde ihn erstmal als Gesamtwerk über ein reales Ereignis unserer Geschichte sehr gut, sehr hochwertig, sehr bedacht und detailliert. Allerdings handelt es sich beim Ersten Weltkrieg auch um ein Ereignis, das in der Menschheitsgeschichte natürlich zu einem der grausamsten überhaupt zählt. Handelt sich um nichts Fiktives, sondern wirklich um etwas Geschichtliches. Und Edward Berger wollte natürlich versuchen, mit diesem Film, der ab 16 freigegeben ist, die Grausamkeit des realen Krieges natürlich mit Grausamkeit darzustellen. Und das ist eine Versuchsanordnung, die eigentlich immer scheitert. Also gerade zum Thema Weltkrieg, zum Thema Holocaust, wenn man da versucht, die Grausamkeit im Film darzustellen, dann kann das eigentlich immer nur schief gehen, weil so grausam, wie es halt wirklich war, schafft es Film einfach nicht nachzuerzählen oder nachzuempfinden. Genau, und aufgrund dessen, dass es eh nicht geschafft wird, dies Ganze ja so zu übermitteln, da kam mir ein Zitat von, ich glaube, Slavoj Žižek in den Sinn, der meinte, dass ja der Humor dann doch eher der Zunder der Tragik wäre. Und Humor fehlt beim Film im Westen nichts Neues, aufgrund des Anspruchs des Hyperrealen gänzlich. Wer dort noch so in manchen Momenten in so menschlichen, in so vielleicht nackten, entblößten Momenten noch so ein Funke Humor in diesen wirklich bierernsten Personen, in diesen ja fast schon ja marschierenden Silhouetten, dann würde die Drastik, der man sich als Filmschaffender ja ohnehin stellen muss, möchte man über dieses Thema, sage ich mal, Film schaffen, dann hätte man dort, glaube ich, eher noch mal einen Einschlag geben können oder eine Idee beziehungsweise ein Gefühl übermitteln können, wie grausam Krieg sein kann. So ist es eine sehr realistische Darstellung des Ersten Weltkrieges mit einer schönen kleinen, ja, Anti-Helden-Heldengeschichte, kann man bezeichnen, wie man möchte. Man begleitet auf jeden Fall einen jungen Mann, der sich dieses ganze Martyrium antun muss. Ja, und natürlich setzt sich der Film auch mit der Idiotie als Antikriegsfilm, der Idiotie des Krieges auseinander. Aber die Idiotie besteht einfach mehr oder weniger im menschlichen Versagen, in ja bösen menschlichen Figuren. Aber dieses große Gesamte des Krieges und dieser Sinnlosigkeit des Krieges wird mir noch ein Stück zu wenig thematisiert. Das ist jetzt aber schon sehr tief drin im Thema. Möchte man sich 2,5 Stunden mal auch mit diesem ja fast schon geschmacklosen Thema auseinandersetzen, dann kann man das zumindest als Anlass nehmen, dort mal tiefer reinzuschauen. Dafür reicht der Film allemal. Aber dennoch rennt er seinem Anspruch, dem Ersten Weltkrieg bestmöglich zu adaptieren, hinterher, würde ich sagen.
Du hast schon recht. Also er ist teilweise ein bisschen sehr ästhetisiert insgesamt. Ne? Also gerade ein realistischer Anspruch, Das sehe ich auch so, aber grundsätzlich sehen diese Bilder mir dann teilweise auch ein bisschen zu schön, zu plastisch irgendwie aus, sodass ich das irgendwie auch so ein bisschen für mich ablehne. Ich finde das auch absolut spannend, die Themen, die der Film teilweise hat. Also diese Gegenüberstellung von den Soldaten, die scheinbar nur austauschbare Figuren sind. Ja. Das wird ja mit der Uniform, die er bekommt, relativ schnell klar gemacht. Und gleichzeitig eben die Generäle, die Vorgesetzten, die dann so in diesem Zug, war es ein Zug? Oder auf jeden Fall in diesem Raum dann so da sitzen und dann drüber feilschen, ja, wann beenden wir das Ding jetzt und so, ne? Und das geht alles so langsam voran und so, ne? Das ist schon relativ eindrücklich, auch mit dieser furchtbaren Figur des einen Generals, der, ich komme gerade nicht auf den Namen, der da die ganze Zeit, wo auch gesagt wird, dass er selber nicht im Krieg gekämpft hat, ne, aber dann sozusagen das kommandieren möchte und so, ne, und dann die Soldaten nochmal kurz vor, bevor der Frieden geschlossen wird, zumindest auf diesem Schlachtfeld dann nochmal hinschickt, ne, sodass er, jetzt bin ich kurz davor zu spoilern, also dass ja auch noch was passiert. Scheiße. Ja, aber grundsätzlich hat mir der Film auch eigentlich ziemlich gut gefallen. Aber so ein paar Probleme habe ich auch, klar.
Logisch. Okay, wie gesagt, kann man sich auf Netflix ansehen, wenn man mal 2,5 Stunden Zeit hat. Sollte man auf jeden Fall reinschauen, zumal man dann ohnehin up-to-date ist, was die Academy Awards anbelangt, um da vielleicht noch mitreden zu können. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen oder vielleicht sagt der eine oder andere, die Academy Awards sind mir vielleicht so ein bisschen als Kompass wichtig, was ich denn in Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten für Filme sehen möchte. Dann kann man das ohnehin auf jeden Fall mal machen.
Ist ja der große Favorit auf den Auslands-Oscar, weil ist ja, glaube ich, der einzige nicht-amerikanische Film, der auch für den besten Film nominiert ist. Also ist das ja eigentlich klar, wenn die Academy, von daher, mal gucken. Aber vielleicht kommen die auch auf die Idee, das ein bisschen anders zu gestalten. Naja, egal. Okay. Ich habe auf Platz 5, was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen, von Alexandre Kobaritze. Den habe ich, Shoutout, kommt jetzt auch öfter, im Kinoclub Erfurt gesehen. Sehr, sehr toller Film. Es geht um zwei Menschen, einen Mann und eine Frau, die sich tagtäglich in einem kleinen Dorf, es scheint in Georgien zu sein, es ist ein georgischer Film auf jeden Fall, tagtäglich begegnen, immer einander vorbeigehen, sich so anrempeln, aber eigentlich nichts weiter miteinander zu tun haben und sich dann endlich dazu aufraffen, sich am nächsten Tag zu verabreden. Also es bahnt sich eine Liebesgeschichte an, jedoch gibt es ein Problem. Denn am nächsten Tag ist es so, dass böse Kräfte Einhall gezogen haben in dieses Dorf und diese beiden Figuren, die sich, die kurz davor sind, sich zu treffen, sehen auf einmal anders aus. Das heißt, ein Junge, vorher ein Mitte 20er ungefähr, der sieht jetzt auf einmal aus wie ein 40-jähriger Mann, und sie hat sich vom Alter und vom Aussehen gar nicht so sehr verändert, aber sie sieht auf jeden Fall auch optisch anders aus. Und jetzt müssen diese beiden Figuren wieder zusammenfinden. Sie treffen sich am nächsten Tag auch wieder auf diesem Weg, aber erkennen sich natürlich gegenseitig nicht, weil sie können ja nicht davon ausgehen, sie selber wissen, dass sie anders aussehen, aber sie können ja nicht davon ausgehen, dass die andere Person das auch betroffen hat, sozusagen. Und dann müssen sie versuchen, hinweg über diesen Film irgendwie über andere Sachen als Äußerlichkeiten wieder zusammenzufinden. Und das sind ganz, ganz schöne Aufnahmen. Also sie der Mann geht dann zum Beispiel abends in eine Bar, also es ist sehr sommerlich alles, es ist im Freien und im Draußen und setzt sich da mit einem Bier hin und hofft irgendwie diese Person wieder zu treffen, in die er sich verliebt hat, aber irgendwie trifft er sie nicht. Mhm. Er sieht natürlich diese andere Person, aber weiß natürlich nicht, dass sie das ist. Ne? Und das ist ein hochinteressanter Film, der einen unglaublichen Sog dadurch entwickelt, dass er nicht nur einfach nur diese Liebesgeschichte in diesem Dorf zeigt, sondern ganz, ganz toll mit Zeitlichkeit und Örtlichkeit spielt, sodass wir eigentlich gar nicht so richtig wissen, wann wir da sind und wo wir da überhaupt sind, weil gleichzeitig spielt nämlich eine Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft Lionel Messi zum Beispiel auch spielt. Der Junge ist nämlich ein Fan von Lionel Messi, hat so ein Messi-Trikot, so ein Argentinien-Trikot da. Und das ganze Dorf jubelt irgendwie den Argentiniern zu, wodurch man natürlich irgendwie erstmal feststellen kann, ja, vielleicht sind die ja alle für die Argentinier. Vielleicht spielt das ja sogar in Argentinien. Gleichzeitig hört man währenddessen, wenn diese Fußballspiele gezeigt werden im Dorf, dass irgendwelche Spieler ein Tor geschossen haben, die heute ja gar nicht mehr spielen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was ist das überhaupt für eine WM. Das heißt, wir haben eigentlich keine wirkliche Orientierung daran, wann das gezeigt oder wann diese Geschichte spielt. Wir haben natürlich irgendwelche Hinweise, was Kleidung angeht. Das spielt halt so in der Moderne, ne? Und gleichzeitig wissen wir nicht, wo das genau ist. Und das alles erhebt dieses Dorf oder diese Stadt zu so einem mystischen Ort irgendwie, an dem irgendwie diese Magie dieser beiden Menschen irgendwie zusammengeführt werden muss, sodass sie sich irgendwann wieder treffen. Ganz, ganz toller Film, wunderschöne Farben, tolle Aufnahmen, extrem schön, ein sehr schöner Sog, der mir sehr gefallen hat. Ich muss ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ich habe ihn mittlerweile auch zu Hause, gibt es leider nur auf DVD, auf Blu-ray. Aber hat gereicht auf jeden Fall, um mich so zu begeistern, dass er hier auf Platz 5 reinkommt.
Okay, klingt sehr interessant. Wenn du das Ganze jetzt als Genre verwursten müsstest, wo würdest du das einordnen?
Es ist kein Genrefilm in dem Sinne. Also ja, es ist ein, es ist kein Drama. Es ist halt ein romantischer Film irgendwie. Es ist ein Film, der eigentlich, es ist kein Film, der sich an Genrestrukturen orientiert, würde ich nicht sagen. Also es ist ein Film, der sehr auch nicht dokumentarisch ist oder so. Also es geht schon um eine Darstellung dieses Dorfes vor allem und dieser Welt. Das ist so ein bisschen der Protagonist, könnte man sagen, so in diesem Film, dass es eher um die Umgebung geht, um wie interagieren diese ganzen Menschen miteinander, weil es gibt noch andere Figuren, die sich anschließen an diese beiden natürlich dann und so. Ne? Also beide haben zum Beispiel auch Geldprobleme. Es geht um soziale Strukturen und so, die da alle mit reinspielen. Es geht ganz viel um Sport und um Fußball. Aber genremäßig ist es relativ schwer, das einzuordnen, kann man sagen.
Okay. Ja. Sehr schön.
Das war Platz 5. Was haben wir als nächstes auf der Uhr?
Als nächstes haben wir in diesem Jahr vielleicht Filme entdeckt, die nicht aus diesem Jahr stammen, uns aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise sehr gefallen haben, sodass wir uns die jetzt hier mal vornehmen sollten. Und ich beginne einfach mal.
Mach das.
Ja, also wird jetzt sehr unspektakulär für dich. Allerdings
darf ich raten?
Ja.
Sieben Samurai?
Nee.
Okay, dann alles klar.
Nee, mir ist ein sehr großes Anliegen. Es ist das erste Mal, dass ich über die Filme, die ich alle in einen Topf schmeißen möchte, das erste Mal planvoll rede, denn es handelt sich um die Pusher-Trilogie.
Ach geil, ja.
Die habe ich im letzten Jahr 2022 das erste Mal gesehen. Nicolas Winding Refn war uns beiden natürlich vorher schon ein Begriff, aber irgendwie fehlte noch so die Anfangszeit Refns mit Bleeder, dann mit der Pusher-Trilogie und so weiter und so fort. Und der Pusher-Trilogie habe ich mich im letzten Jahr ausgiebig gewidmet und ich muss sagen, dass das zu einem der, wenn ich jetzt die Trilogie in einem fasse, zu einem der besten Filmerlebnisse avancierte, die ich in den letzten Jahren erlebt habe oder zu den besten Filmerlebnissen zählt, die ich überhaupt bisher erleben durfte. Und eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, handelt es sich bei der Pusher-Trilogie um einzelne Biografien, um interessante, spannende Einblicke in verschiedene Einzelschicksale unwichtiger dänischer Drogendealer, könnte man sagen. Aber das Ganze wird von Teil zu Teil, Teil 1 macht das schon sehr gut, in Teil 2, Teil 3 finde ich es noch um einiges besser. Das Ganze entwickelt sich zu einem, ich habe es schwermütigen Spaziergang durch verschiedene Erlebnisbereiche von Menschen, die in der breiten Öffentlichkeit, die einfach keinen Platz haben, keinen Platz einnehmen können. Aber dennoch zeigt Nicolas Winding Refn mit einer sehr, sehr auch wiederum voyeuristischen und frechen Kamera, wie auch Menschen, die sich im Abseits befinden, die sich in der sozialen Unterschicht befinden, die sich mit Kriminalität auseinandersetzen müssen, die sich mit Armut auseinandersetzen müssen, die sich mit Gewalt tagtäglich auseinandersetzen müssen, dass auch dort eine Wirklichkeit funktioniert, die auch uns als Menschen, deren Lebenslauf doch recht kurz ist. Also man war in der Schule, dann hat man vielleicht sein Abitur gemacht, dann hat man studiert, alles ist in geordneten Bahnen, alles ist wohlbehütet und so, wie es so der westliche Normkatalog vorschlägt. Aber auch eben diese Figuren wirken ob ihrer Kriminalität und Dreistigkeit absolut menschlich. Die innere Handlung ist vielschichtig, auch in diesem Abseitigen steckt ganz viel Sympathie, ganz viel Herz, und Figur für Figur wird Teil für Teil immer, mit jeder neuen Sichtung liebenswerter, super gespielt, super gecastet, macht großen Spaß, einen Blick zu bekommen, wie Kriminalität, aber auch wie Menschen in Kriminalität funktionieren können. Und für mich ist das eins der besten oder eins der ergiebigsten Motive, die Film überhaupt thematisieren kann. Lässt sich auf vielerlei Genres und vielerlei Genrehybriden breitschlagen, und zwar das Menschliche im Unmenschlichen. Und sobald man bei Film es schafft, plausibel das Menschliche im Unmenschlichen darzustellen, dann hat mich der Film. Das ist was ganz Wunderbares, wenn Film es schafft, zu zeigen, hier auf im ersten Blick sieht das ganz furchtbar aus und gehört überhaupt nicht, zu unseren Schauwerten, die wir schätzen sollten. Aber die Reflexion darüber und das Nachdenken und das Zulassen von Gewalt und von diesem Unmenschlichen erweckt dann doch irgendwo die Reflexion des Menschlichen, und das ist was ganz Tolles, was in allen drei Teilen super zutage gefördert wird. Einfache Filme mit einer einfachen Kamera, das kann man fast wortwörtlich nehmen, die auch in Kombination mit dem tollen Soundtrack ganz wunderbar wirken, die mich absolut catchen, wie man heutzutage so schön sagt, und die ich mir immer wieder angucken könnte. Also absolute Empfehlung, falls man an die Filme kommt. Der Pusher-Trilogie, auch von Luis Prieto, das Remake kann man sich auch angucken. Das Remake des ersten Pusher-Teils wurde vom Regisseur Luis Prieto abgedreht. Der ist noch zugänglicher insofern, dass man ihn besser bekommen kann, günstig auf Blu-ray oder eben auf Amazon, und ich glaube sogar Netflix gab es den auch mal eine Zeit lang. Kann man sich auch angucken, verliert allerdings ein bisschen dieses Anrüchige, ein bisschen dieses B-Movie-Feeling. Vielleicht also, vielleicht geht es auch fast schon in die Richtung Grindhouse-Kino. Manchmal ist es wirklich extrem. Mhm. Also ich möchte nicht zu viel spoilern, aber es werden auch menschliche Leiber auf brutale Art und Weise zersägt, zerstückelt. Und der Film schafft es trotzdem, dass in diesem Moment, sage ich mal, Figuren kreiert werden, die man trotz dieser Tat noch mag und die man irgendwie verstehen kann, und irgendwie erwischt man sich selber dabei, dass man dann vielleicht der dritte Mann ist, der dort mit im Raum steht und sagt, hier, komm, Milo, so schlimm ist es doch gar nicht, zersäg den alten Mann und dann ist die Sache auch hier durch, ich mag dich. Und die Reflexion darüber ist wirklich sehr, sehr schön und gibt einem ganz viel mit auf dem Weg. Ja.
Alles klar, Pusher-Trilogie. Ja, habe ich im Schrank noch nie geguckt, wie es so ist bei Sammlern, ne?
Mach das mal wirklich,
Klassiker, ja. Nee, habe ich mir schon lange vorgenommen und werde ich dann auch nächstes Jahr mal. Vielleicht werde ich nächstes Jahr an dieser Stelle hier darüber sprechen. Und als,
würde mich freuen. Ja,
okay. Ja. Mal gucken. Ich habe zwei Filme mitgebracht, die ich besonders herausheben möchte. Ich habe vieles Schönes gesehen, dazu zählen vor allem Filme, oder auch was, was wir hier im Podcast besprochen haben, Thief, das war ja unsere letzte Folge, oder auch Manhunter von Michael Mann, das sind so Sachen, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Wir haben beide natürlich auch Die Sieben Samurai zum ersten Mal gesehen, mit Tom auch zusammen, liebe Grüße. Ich möchte aber vor allem über zwei Filme hier ganz kurz reden, die mich besonders beeindruckt haben, die ich in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar haben wir ja auch eine Folge gemacht zu Mario Bava, zu Die Stunde, wenn Dracula kommt. Und ich habe relativ viel gesehen, da kam er jetzt von ihm, da kam er jetzt bei... Im letzten Jahr bei Kochfilms kam so eine ganze Reihe von Filmen raus, in einem Mediabook-Format. Und einer davon war Lisa und der Teufel. Und es ist ja bei Mario Bava generell so, dass das handwerklich, ästhetisch extrem beeindruckend ist, dass er sehr viel arbeitet mit langen Kameraeinstellungen, mit vor allem einer Farbvielfalt, außer in die Stunde, wenn Dracula kommt, ist ja schwarz-weiß, ne? Ja. Aber generell so Bilder, die einen unglaublichen Sog zu haben scheinen und die sich einfach schön ansehen lassen, ne? Und eine unglaubliche motivische Vielfalt. Und das wird für mich bei Lisa und der Teufel so ein bisschen auf die Spitze getrieben, über eine Frau, die sich in einer Stadt befindet, in einer Stadt, die fast labyrinthisch ist. Ich habe jetzt lustigerweise vergessen, welche Stadt das war. War das Florenz? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall... dann sich in dieser Stadt verirrt und aber an eine Gruppe von Menschen kommt und diese treffen sich dann auf einem Schloss. Und sie werden natürlich, wie das bei Mario Bava und bei diesen Genre-Konventionen der Filme der damaligen Zeit so ist, gibt es natürlich einen Mörder. Und das ist aber ganz interessant, denn dieser Kriminalplot oder Giallo-Plot bietet nur die Grundlage für schöne philosophische Überlegungen, die Mario Bava in diesem Film anzustellen scheint. Nämlich um die Frage... und das verbindet sich ja besonders schön mit diesen ganzen Giallo-Filmen. Inwiefern können wir unseren eigenen Augen eigentlich trauen? Denn es geht ja hier vor allem, und das ist ja wie gesagt meistens so bei diesen Filmen, bei diesen Genre-Filmen, dass es gewisse Genre-Figuren auch gibt. Ne? Also es gibt so gewisse Figuren, von denen wir von vornherein wissen, okay, die werden jetzt wahrscheinlich sterben. Da gibt es hier irgendwie die nervige Blondine, dann gibt es diesen Lover, der die ganze Zeit auf irgendeine Frau draufsteigen möchte und so, ne? Und das Interessante ist, dass es hier gerade eine Figur gibt, die blind ist und die uns so ein bisschen die Frage stellt, okay, inwiefern können wir unseren eigenen Augen eigentlich trauen? Denn diese Figur ist dann die einzige, die diesen Plot oder diese Geschichte die ganze Zeit zu durchschauen scheint, obwohl sie nichts sieht. Das ist ja das Lustige daran. Also inwiefern trügen uns eigentlich unsere Augen auch, wenn wir uns Film angucken, wenn wir uns auch Gesellschaft generell angucken und da auch bestimmte Rollenmuster im Kopf haben, mit denen wir Menschen assoziieren und so, ne? Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist bislang so zum, inwiefern ist Kino eigentlich als Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen, nicht auch irgendwie ein Trugschluss? Das finde ich eine ganz interessante, tiefe Überlegung, die gerade von einem Filmemacher hier aufgestellt wird. Super interessant. Und der zweite Film, über den ich hier was sagen möchte, ist aus dem Halloween-Franchise. Und zwar geht es um Halloween 2. Wir haben ja hier gemeinsam Halloween 2 geschaut von Rick Rosenthal. Und das war ja schon ein sehr guter Film. Aber Moment mal, es gibt ja dann noch einen Halloween 2. Und zwar gibt es ja, hat ja Rob Zombie dann mal so ein paar Filme aus dieser Reihe neu gedreht, nämlich den ersten Halloween und den zweiten Halloween. Der erste Halloween, darüber lässt sich so ein bisschen streiten. Und ich habe dann, kurz nachdem wir hier Halloween 2 von Rick Rosenthal, also aus den 80ern, den Film gesehen haben, habe ich mir mal das Remake von 2009 von Rob Zombie ungeschnitten bestellt, aus dem Ausland. Ich glaube, aus Großbritannien war das. Ich habe den Film seither 4-mal gesehen. Das ist wirklich eines der geilsten Filmerlebnisse, besten Filmerlebnisse, die ich jemals in meinem Leben hatte. Muss ich wirklich so sagen. Ich kenne keinen Film, keinen Slasher-Film, der derart empathisch ist, der derart empathisch mit seiner Hauptfigur umgeht. Also es geht wieder um Laurie Strode dann natürlich, die verfolgt wird wieder von Michael Myers. Man muss dazu sagen, der Film ist als Remake ein bisschen anders. Er hat legt weniger den Fokus auf das Krankenhaus, wie das der Originalfilm ja noch tut. Aber es ist super interessant, eine sehr, sehr große Motivlage. Es geht weiter mit einer Psychologisierung von Michael Myers, wobei man das auch in Frage stellen kann. Und es hat eine fast episodische Struktur, die Michael Myers immer näher ranbringt an Laurie Strode. Und das über ja eine sehr große Entfernung hinweg, weil er natürlich dann auch wieder weg muss und ausbricht natürlich wieder. Ne? Er ist ja am Ende von Halloween, wird er, oder er ist ja erstmal gefangen sozusagen, ne? Wie das im Original auch ist. Nee, Quatsch. Im Original ist es so, dass er flieht. Ne? Aber ist aber egal. Auf jeden Fall bricht er wieder aus und macht sich auf den Weg, Laurie Strode zu finden. Und ich finde das super schön, weil ich habe auch in einem Slasher-Film noch nie so angsterfüllte Angstschreie gesehen, ehrlich gesagt. Ne? Und das ist was, was einen total mitnimmt. Und gleichzeitig schafft der Film es, sein Thema auf eine Art und Weise zu verarbeiten, dass man selbst Michael Myers in einer gewissen Weise, ja, dass man Verständnis für einen Mörder aufbringt. Das ist super interessant. Also es ist echt ein absolutes Meisterwerk, was Rob Zombie da gemacht hat. Und kann ich mir wirklich immer wieder angucken. Wahnsinn. Und es ist ja auch schön, dass du das auch gesagt hast mit ja, Körper aufschlitzen und so, weil der Film ist auch, was dem Härtegrad angeht, hat er nicht mit, also ja, hat er ein bisschen was zu bieten, ja.
Okay.
Spannend.
Und man muss ihn, wenn man den gucken will, in Großbritannien bestellen.
Wenn man eine ungeschnittene Version haben möchte.
Okay, schade.
Ja. Aber kann man auch ganz gut auf Englisch gucken.
Ja.
Ganz entspannt. Ist ja natürlich ohne Untertitel oder das war eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Da man versteht es relativ viel. Es wird auch nicht so viel gesprochen in dem Film. Ja,
okay,
super,
krass,
super
spannend. Wirkt auf jeden Fall sehr interessant, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber wenn du das jetzt schon so anteaserst als eins der besten Filmerlebnisse, dann bin ich natürlich ein bisschen angefixt.
Fand ich zumindest, ja. Kleiner Shoutout übrigens, weil das ein bisschen unterging. Ich finde den Rick Rosenthal-Film aus den 80ern auch extrem gut. Ich habe auch damals zu dir gesagt, dass ich den wirklich auf fast einem Niveau mit dem Carpenter-Film finde. Irgendwie. Extrem spannender Film, der gerade in seiner Inszenierung von Räumen und so extrem viel richtig macht, um so ein Schauergefühl, so ein Angstgefühl auch beim Zuschauer zu erzeugen. Extrem schön. Ja. Wir müssen eine ganz kurze kleine Pause machen. Ich versuche das ein bisschen zu übertünchen. Ah, alles klar. Gut, passt. Geht wieder. Ja, die technischen Probleme.
Ja.
Denn wir sind jetzt, wir haben jetzt die Filme aus dem letzten Jahr abgehakt, die nicht aus diesem Jahr sind, und sind bei Platz 4 angekommen.
Richtig, genau.
Was hast du denn da?
Ich mache weiter mit Platz 4. Und obwohl wir uns jetzt eine Rubrik weiter bewegt haben, bleiben wir trotzdem beim ein und demselben Thema, denn auf meinem Platz 4 ist Halloween Ends von David Gordon Green.
Oh, wow. Mhm.
So, ja, ich habe ja schon, als wir die Sieben Samurai geschaut haben, gehört, dass Tom oder auch du den Film nicht ganz so gut fanden.
Mhm.
Okay, ich glaube, wir hatten noch nicht wirklich drüber gesprochen. Wir waren ja im Kino und ich fand den Film und finde ihn auch immer noch sehr, sehr gelungen, und zwar aus folgenden Gründen. Also, zum einen war ja, zumindest nach meinem Empfinden, Michael Myers immer eine Personifikation in seinem Film des Bösen. Michael Myers war das Böse. So. Wird ja auch in seiner Figur als The Shape bezeichnet. Und in diesem Film, Halloween Ends von David Gordon Green, gibt's eine Neuerung, eine Innovation, dadurch, dass Michael Myers nicht mehr, oder das sage ich mal, der Zeichenvorrat Michael Myers nicht mehr einer Person mit einer weißen Maske obliegt, sondern sich eben auch auf andere Figuren überträgt, beziehungsweise von anderen Figuren aufgegriffen wird. Mhm. Und ich finde, da hat David Gordon Green eine der, ja, meiner Meinung nach folgerichtigsten und besten Entscheidungen getroffen, um das Franchise das meiner Meinung nach immer noch nicht beendet ist, ja, wieder einen Sinn zu geben. Sonst war es ja immer so, Michael Myers wurde am Ende des Films meistens getötet, er stand dann aber wieder aus irgendwelchen Gründen durch irgendwelche ja, unvorhersehbaren Ereignisse wieder auf, war wieder am Leben, konnte wieder sein Unwesen treiben und so weiter und so fort. Hm. Diesmal, ja, überträgt sich das Böse, überträgt sich, sage ich mal, die Figur Michael Myers auf andere Menschen, erweckt, ja, Epigonen und Nachahmer. Und dieser Mythos des unsterblichen Mannes mit der Maske und dem ja, Hausmeister Overall wird so ein bisschen aufgebrochen. Das Alte, das immer wieder kommt, wir sehen ja auch immer schon im Intro, meistens einen Kürbis, der verfault und wieder hübsch wird. Mhm. So. Und hier sehen wir einen Kürbis, aus dem ein Kürbis kommt, aus dem ein Kürbis kommt, aus dem ein Kürbis kommt. Also das Alte wird immer durch was Neues ersetzt. Das Alte wird wieder durch was Neues und wieder durch was Neues ersetzt und so weiter und so fort. Und das ja, Neue nimmt also in diesem Film ganz folgerichtig einen Platz ein, überträgt sich auf eine neue Figur, der ein ähnliches Schicksal erfährt, um eben seinen Durst nach Rache, um ja sein, um sag ich mal, das Böse ins Rollen zu bringen. Und das macht dieser Film ganz wunderbar mit einer sehr unverblümten, unwoken Drastik. Es bekommen alle volle Breitseite ihr Fett weg, um das mal vorsichtig zu sagen. Es geht wirklich ganz gut zur Sache, hatte mich überrascht, hatte ich aus den ersten zwei Teilen nicht so in Erinnerung, hatte mir sehr gefallen. Und ich finde gerade diese, ja, diskussionswürdige Neuerung, diesen Twist, eigentlich super. Mhm. Ist eigentlich auch irgendwo ja, vorhersehbar gewesen. Für mich war das nicht vorhersehbar, dass der Punkt irgendwann kommt oder dass David Gordon Green im letzten Teil seiner Trilogie sagt, okay, jetzt ziehen wir das Ganze mal von hinten auf und machen jetzt erstmal ganz was Neues und hebeln diese Eminenz, diese Figur Michael Myers so ein bisschen auf, indem wir ja diese Taten oder diesen Stil auf andere Figuren, auf menschliche Figuren, auf ganz normale Individuen übertragen. Aber zeigt einfach nur, dass sich das in jedem vielleicht ein Michael Myers steckt und dass das Böse in jedem stecken kann, dass es aufgrund gesellschaftlichen Drucks passiert, aufgrund ja, vielleicht biografischer Schicksalsschläge und so weiter und so fort, für die letztlich der neue Michael Myers oder die Michael Myerse gar nichts können, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und auch dieser wild gewordene Mob wird ja dann irgendwann selbst zu Michael Myers, schwört sich zusammen zu einer mordenden Bande. Und auch wenn Michael Myers diesmal wirklich ein für alle Mal ja, unter die Räder gekommen ist, dann kann man sich aufgrund ja, der Motivik des Films sicher sein, dass es auf keinen Fall so ist, sondern Michael Myers hat einfach ja, seine Sporen, seine Pollen ausgebreitet und ist unterm Volk, unter uns, ja, ist da Michael Myers in vielleicht jedem von uns, wenn man nur ja, in die Verlegenheit gebracht wird.
Ich sage dazu noch nichts, ich komme dazu in einer anderen Rubrik noch.
Okay, sehr schön. Machen wir so.
Ja, aber ich habe da ein bisschen was, also, ja, sag ich dann, alles klar.
Okay.
Ja. Genau, mein Platz 4, das Glücksrad oder auch im Englischen Wheel of Fortune and Fantasy von Ryosuke Hamaguchi. Es ist ja so ein bisschen lustig. Ryosuke Hamaguchi hat ja schon letztes Jahr einen der besten Filme des Jahres abgeliefert mit Drive My Car. Sagt das was? Mm-mm. Ne, okay, alles klar. Können wir mal gucken, aber musst dir 3 Stunden Zeit nehmen auf jeden Fall und viele Untertitel lesen. Das ist lustig, ja. Und das war schon ein Film, der extrem, extrem gelungen war. Also da ging es noch um einen Theaterregisseur, der seine Frau verloren hat und jetzt ein Stück aufführen muss. Und die Regeln des dieses Theaters sagen aber, dass er eine Fahrerin braucht oder jemanden, der ihn hin und her fährt. Ne? Und dadurch kommt er halt in Kontakt mit einer Fahrerin und die legen dann eben diese ganzen Wege zurück, kommen sich in einer gewissen Weise näher, also nicht romantisch, sondern es geht eher um ein Verständnis zwischen den Menschen generell. Und Ryosuke Hamaguchi hat das wieder aufgegriffen, beziehungsweise eigentlich, wenn man richtig das sieht, muss man sagen, eigentlich hat er das, was er in das Glücksrad bereits dargelegt hat, wieder in Drive My Car aufgegriffen. Mhm. Denn man muss dazu sagen, beide Filme sind eigentlich im Jahr 2021 erschienen und Wheel of Fortune and Fantasy vorher. Aber Drive My Car war so erfolgreich, dass man jetzt 2022 gesagt hat, okay, den Film, den er eigentlich vorher gemacht hat, den bringen wir nochmal ins Kino. Das heißt, eigentlich geht es ja um den Film, der vor Drive My Car rausging. Und das ist ein sehr interessanter Film. Es ist ein Episodenfilm. Es geht um drei Episoden, die sich über eine Lauflänge von, ich weiß gar nicht mehr, wie lange da ging, ist auch egal, ausbreiten. In der ersten Episode geht es um eine Frau, die ganz begeistert ihrer Freundin davon erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat, mit dem sie zusammen sein möchte. Und sie erzählt ihm ganz, ganz viele tolle Sachen von ihm. Und diese Frau, der das erzählt wird, sie kommt auf den Gedanken, das ist doch mit Sicherheit mein Ex-Freund. Mhm. Und es stellt sich dann raus, okay, es ist auch ihr Ex-Freund und sie treffen dann aufeinander. In der zweiten Episode geht es um die Begegnung eines Universitätsprofessors und seiner Studentin und es gibt so eine romantische, erotische Annäherung zwischen beiden. Und in der dritten Episode geht es um zwei Frauen, die sich begegnen und glauben, alte Schulfreundinnen zu sein. Wo man dann die Frage stellen kann, ist das wirklich so? Und alle diese Episoden umfasst ein übereinstimmendes Thema, was sich auch in Drive My Car dann eben wiederfindet, deswegen diese Wiederkehr von Motiven, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob Sachen wirklich der Realität entsprechen, sondern dass es eher in einer gewissen Weise um einen Glauben geht und um eine Art von Schauspiel, die Welt als Bühne zu begreifen, ein Schauspiel abzuliefern, um eben den eigenen Bedürfnissen in einer gewissen Weise nahe zu kommen. Also in dieser dritten Episode stellt sich relativ schnell heraus, dass es eventuell sein könnte, dass diese beiden Personen sich tatsächlich niemals getroffen haben. Mhm. Aber um dieses Gefühl der alten Freundin aus der Schulzeit wieder aufzunehmen und präsent zu machen, tun sie weiter so, als wäre das so. Und sie sind sich die ganze Zeit nicht sicher, ob das wirklich so ist. Und das ist in einer gewissen Weise sehr interessant, weil Ryosuke Hamaguchi schon in Drive My Car gezeigt hat, dass er zwischenmenschliche Beziehungen sehr, sehr detailliert darstellen kann. In nur kleinen Gesten, kleinen Blicken, Blickkonstruktionen, in gewissen Dialogen, die teilweise was völlig anderes sagen, was die eigentliche Körpersprache der Figuren zum Ausdruck bringt. Und das ist etwas, für was ich Ryosuke Hamaguchi sehr bewundere. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann hoffentlich bald weitergeht. Nächstes Jahr kommt sogar der nächste Film von ihm. Aber nehmt das nicht als bare Münze, weil ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber das war auf jeden Fall extrem beeindruckend. Ich habe den Film nicht weiter oben, weil er ästhetisch sehr, sehr nah an Drive My Car ist für mich und das auch in einer gewissen Weise. Beziehungsweise ich finde, dass das auch so eine Art von Serienproduktion in einer gewissen Weise schon darstellt. Also es ist ein Regisseur, der sich ästhetisch bisher zumindest noch nicht so stark hinterfragt hat. Ist vielleicht auch schwer, weil die beiden Filme sind in einem Jahr rausgekommen. Ne? Mhm. Und es ist aber so, dass ich in Bezug zu Drive My Car schon das Gefühl hatte, einen sehr, sehr ähnlichen Film hier gesehen zu haben, was dem Ganzen aber im Großen und Ganzen durch die tolle Aufarbeitung der Motive keinen wirklichen Abbruch tut. Also sehr, sehr empfehlenswert und ist leider bisher noch nicht auf Platte in Deutschland erschienen. Drive My Car schon, den habe ich zu Hause. Bei Rapid Eye Movies ist der, glaube ich, rausgekommen. Okay. Genauso wie Vortex übrigens, der auch dieses Jahr rauskam. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, weil ich weiß, dass du Vortex nicht so gut fandest. Mhm. Und wir sind jetzt zufällig bei den Flops des Jahres. Liege ich da richtig, dass der da drin ist?
Also, du liegst in der Annahme insofern richtig, als dass ich Vortex wirklich als nicht so gut empfinde, wie er dann doch von der breiten Masse aufgenommen wurde. Also da widerspreche ich in vielen Punkten oder sehe einiges anders. Hm. Nachzulesen auf meinem Letterboxd-Kanal, da habe ich eine ausführliche Review ist es nicht, aber ich habe mal so ein bisschen meine Gedanken zum Film kurz nach Sichtung geschildert. Hm. Und muss jetzt auch sagen, dass er es nicht in meine Flops geschafft hat. Also es gab tatsächlich Filme, die ich noch floppiger fand. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich würde Vortex nicht als Flop bezeichnen. Ich war einfach persönlich ein bisschen enttäuscht. Mhm. So, der erste Film, der für mich grundlegend floppte, ist der Film Everything, Everywhere, All at Once.
Sag erstmal deine Gedanken dazu, weil den habe ich auch auf meiner Flop-Liste, können wir das gleich abhaken.
Ja, meine Gedanken dazu. Ich habe mir über den Film keine tiefgreifenderen Gedanken gemacht. Ich bin aus dem Kino rausgekommen, war sehr verwirrt, obgleich wiederum das positiven Medienechos. Der Film wurde auch, ich glaube, in unserem näheren Bekanntenkreis dann wiederum auch positiv wahrgenommen, zum Teil zumindest. Und ich bin mit dem Film, ich kann so ganz plump sagen, überhaupt nicht klargekommen, hat mich auf keiner Ebene angesprochen. Es fand keinerlei Identifikation statt oder keinerlei Sympathie für kein Element des Films, weder für das Audiovisuelle, noch für die Figuren, noch für die Motive, nichts. Mhm. Ich habe mich wirklich, ja, der Film geht ja, glaube ich, auch eine ganze Zeit.
Fast drei?
Ja.
Oder über drei, bin mir nicht sicher.
Ja, aber sehr lange, fast schon gelangweilt. Irgendwann erreicht man bei diesem Film ein Level, wenn also die Idiotie über zu langen Zeitraum zu übermächtig wird, neigt man dazu, irgendwann abzustumpfen. Und das setzt bei diesem Film ganz schnell ein. Die ersten zwei, drei Unkonventionalitäten nimmt man noch so mit und nimmt man noch wahr. Aber irgendwann denkt man sich, ach komm, und wenn jetzt die Mutti auf einmal ein rosa Elefant ist, dann ist es so, ist mir egal. Hat mich sehr enttäuscht, obgleich der Film, wie gesagt, dann doch, ich glaube, auch auf Letterboxd sehr positiv bewertet wurde.
4,5 Wahnsinn. Durchschnitt,
ja, glaube ich. Ich finde leider keinen Zugang. Nach einer Sichtung vielleicht müsste ich mir den Film zwei, dreimal ansehen. Ich glaube, der wird sich nicht fundamental was verändern. Aber so ist es erstmal, dass der Film absolut nicht gut ist.
Lass mich gleich noch was dazu sagen, weil da haben wir das gleich abgehakt. Übrigens, kleiner Tipp noch. Halloween von Rob Zombie, Halloween 2 von Rob Zombie hat 2,4, da müsst ihr dringend mal was tun. Also, verstehe ich überhaupt nicht.
Ja.
So, aber Everything Everywhere All at Once, ja, also mir ging es da ganz genauso wie dir. Ich hatte tatsächlich schon nach 20 Minuten das Gefühl, ich will hier weg. Dieser Film hat wirklich körperliche Schmerzen hinterlassen. Ich weiß nicht, was alle daran finden. Es ist mit Sicherheit eine sehr spannende Motivlage auch. Ich kann auch so ein bisschen einschränkend sagen, dass ich an dem Tag auch so ein bisschen müde war und eigentlich so schon nicht so richtig Bock hatte auf Kino, ehrlich gesagt. Also ich war auch so ein bisschen fertig und vielleicht hat das auch seinen Teil dazu beigetragen, aber auch diese ganzen Witze, die so auf Quatschniveau sind und so, das mag irgendwie sinnvoll sein in der Logik des Films, in diesen unterschiedlichen Universen und dass in diesen Universen natürlich auch irgendwie verschiedene popkulturelle Phänomene mit bearbeitet werden, wozu dann natürlich auch so dieser Fäkalhumor dann teilweise zählt, der gerade so Mitte der 2000er sehr stark war, in, was weiß ich, Family Guy oder sowas, ne, und irgendwelchen so Filmen wie Sausage Party, was ja auch so dazu passt hier, ne, dass das aufgegriffen wird, aber ich hätte es jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal gebraucht und ich habe mir wirklich relativ schnell gedacht, dass ich das ganz, ganz schlimm finde und bin aus diesem schlechten Gefühl über die ganze Laufzeit des Films auch nicht mehr rausgekommen. Fand die zweite Hälfte nochmal deutlich stärker irgendwie, aber konnte den Film in meinen Augen dann auch nicht mehr retten. So, genau. Mach du mal weiter.
Ja, mein zweiter Flop des Jahres, der ist auch gar nicht so lange her, habe ich auch im Kino gesehen, Terrifier 2.
Ja. Haben wir noch einen Stich, habe ich auch.
Okay, sehr schön. Vielleicht ganz kurz nochmal dazu. Ich habe den ersten Teil im DVD-Regal. Der gefiel mir so einigermaßen. Ich habe ihn bisher auch wirklich nur einmal gesehen. Ja, es gibt ordentlich an Slasher, an Gore etwas zu sehen. Das Ganze ist schon auf einem Level, dass man nicht jeden Tag sieht. Und nun gibt es einen zweiten Teil, der fast doppelt so lang ist und im Prinzip nichts anders macht, aber wiederum schon im Vorhinein als ja der krasseste, der brutalste, der ekligste, der schlimmste Film des Jahres beworben wurde. Konnte ich bei der Sichtung auch absolut nicht bestätigen. Habe ich auch ein kleines Textchen zugeschrieben. Letterboxd zu Terrifier 2 kann man gerne mal reinlesen. Da ist das Ganze vielleicht ein bisschen detaillierter, ein bisschen geordneter. Aber im Großen und Ganzen kein grenzüberschreitender Film. Kein Film, der einen jetzt auf einer Slasher-Ebene das Fürchten neu lehrt. Wie gesagt, elendlang. Hat sicherlich seinen Spaß am blutigen, am körperlichen Exzess, aber dennoch hätte es diesen Film für mich überhaupt nicht gebraucht. Es war ja auch ein Crowdfunding-Projekt und so weiter und die Community hat den Film mehr oder weniger zusammengespart und hat auch Einfluss auf die Art der Produktion und auch auf einige Szenen gehabt, die dann gewünscht wurden. aber das ging für mich überhaupt nicht auf. Ja, hat sich für mich leider nicht gelohnt. Aber erzähl du erst mal.
Ja, also mir ging es ähnlich. Ich fand tatsächlich den Brutalitätsgrad sehr, sehr hoch. Und das fand ich auch irgendwie spannend. So als kleiner Voyeur, der man ja auch ist, ist das ja irgendwie dann spannend, wenn man so diese, also gerade die Szene mit der Tochter, ne, die war schon relativ hart, also wo die Mutter dann reinkommt, ne, und das Ergebnis sieht, das ist schon ganz ganz interessant und das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, finde ich. Was mich eher an diesem Film stört, ist, dass vorher und nachher immer so unfassbar viel geredet wird und dass man so ganz banale bürgerliche Dialoge dann zu hören bekommt. Und ich finde das eigentlich interessant, was dieser Film macht, denn das erinnert mich vom Konzept her tatsächlich so ein bisschen an einen Film, den wir mal besprochen hatten, nämlich Warum läuft Herr Amok? Und zwar in der Hinsicht, dass man sehr, sehr langweilige, eigentlich ein sehr, sehr langweiliges Konzept erstmal geboten bekommt oder sehr, sehr langweilige Ausgangssituationen und die sehr, sehr lange gehen und dann sich gedulden muss für einen Payoff, dass also beim Zuschauer dann sowas heranreift im Sinne von, ich kann es nicht erwarten, dass diese Menschen sterben, so in einer gewissen Weise. Ne? Also, dass man selbst den Spiegel vorgehalten bekommt, dass man auch möchte, dass Figuren dann die Leinwand verlassen. Und das ist auf einer, das ist auf der einen Seite, gelingt das Terrifier 2 auch irgendwie, aber ich finde, während ich bei Warum läuft Herr Amok durch die spezifische Beobachtung des Herrn R. dann immer noch so ein gewisses Spannungselement drin hatte und dann eben auch die Frage sich aufdrängte, gar nicht mehr, warum er überhaupt Amok läuft, das wissen wir durch diese langweiligen Gespräche, sondern eher, wann explodiert er? Dadurch entsteht ja in jeder Szene irgendwie ein Spannungsbogen. Das passiert hier überhaupt nicht, weil man weiß, okay, irgendwann kommt halt Art der Clown dann um die Ecke und killt ihn. Ja. Ne? Und das macht es für mich dann, nimmt dieses Spannungselement weg und ich fand die Payoffs dann auch nicht stark genug, um mich zu entschädigen für die verschwendete Zeit vorher und nachher. Und deswegen konnte ich damit auch nicht viel anfangen, leider. Ja.
Geht mir genauso. Wenn man da eine Parallelität zu Warum läuft der Herr Amok ziehen möchte, muss ich auch ganz eindeutig sagen, dass die Qualität von Warum läuft der Herr Amok um einiges größer ist. Auch in den Dialogen, da herrscht immer so eine latente Aggression. Das sind unangenehme, alltägliche Smalltalk-Gespräche, die einen wirklich, wenn man nicht so guten Tag hat, wirklich auf den Senkel gehen können und vielleicht einen auch letztlich zur Weißglut treiben. Und ja, zeigt einfach nur, dass das Alltägliche dann doch vielleicht auch unterdrückend und ja, fast schon kastrierend ist, wohingegen Terrifier 2 einfach auch vom Gewaltgrad, auch von der Darstellung der Gewalt, dem konnte ich jetzt keine neue Erkenntnis abgewinnen oder keine neuen Eindrücke, die ich eben nur durch diesen Film hätte gewinnen können. Das war alles ganz bunt, ganz blutig und auch ganz lustig und man konnte sich so durch diesen ja stark verankerten Humor immer auch so ein bisschen freuen. Es gibt ja durchaus auch immer das Erlebnis, dass man, wenn man Horrorfilme guckt, die äußerst brutal sind, auch dazu neigt, zu lachen, sich zu freuen und irgendwann sich eben mit dem Mörder zu identifizieren. Das mag hier wunderbar funktionieren, wenn man vielleicht dann noch 2-3 Bier getrunken hat. Aber für eine ernsthafte Auseinandersetzung hat es bei mir nicht gereicht. Ja. Genau, das war's schon an Flops.
Ach, das war schon.
Genau. Das waren so die 2 größten Enttäuschungen. Genau, hast du noch einen?
Ja, na klar. Okay. Halloween Ends habe ich hier auf der Liste.
Ich bin gespannt.
Leg los. Und zwar eigentlich sehe ich es genauso wie du. Eigentlich finde ich die Motivlage, dass das Böse oder das Unterdrückte im Prinzip nicht an eine Figur gebunden ist, nämlich an Michael Myers. Das ist alles ja richtig, dass sich theoretisch jeder die Maske aufsetzen kann und dass auch dieser Mob, das wurde ja schon in Halloween Kills angedeutet, dass es sich auch übertragen lässt und dass Michael Myers ja sowieso nur ein Symbol ist für die unterdrückte Wut, den unterdrückten Willen zur Gewalt. Und so, der sich ja aus dieser heilen Welt irgendwie, der von dieser heilen Welt unterdrückt zu werden scheint. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, für das Michael Myers steht. Ich bin nur nicht einverstanden mit dem Ende. Tatsächlich hätte ich nämlich gesagt, ich wäre mit diesem Film total zufrieden gewesen, wenn am Ende nochmal Michael Myers vor dieser Tür gestanden hätte. Und wenn es dann auch klar geworden wäre, dass sich dass dieses Böse, dieses Unterdrückte eben nicht dadurch beenden lässt, dass man einfach nur diese spezifische Figur Michael Myers beerdigt und tötet. Weil für mich ist eben nicht klar geworden, dass es nach dieser Person, nach diesem ganz normalen physischen Körper, der dort zu Ende gebracht wird, dass es danach noch weitergehen könnte. Für mich war das auch mit dieser schönen, schwelenden Musik und diesen letzten Worten von Laurie Strode, für mich war das gegessen und für mich ruht sich dieser Film leider so ein bisschen darauf aus, dass dieses Böse jetzt vorbei ist und dass wir jetzt ab jetzt alle schön in dieser heilen Welt weiterleben können. Das ist so das einzige Problem, was ich mit diesem Film habe und wo ich mir wirklich gedacht habe, das kann man doch jetzt nicht machen mit diesem Franchise, ne? Grundsätzlich ist das, was du an der Motivlage jetzt schon rausgearbeitet hast und gerade dadurch, dass man durch die Credits von vornherein mit dem Kürbis, aus dem immer wieder ein neuer Kürbis entwächst, das sehe ich exakt genauso, aber ich finde, der Film zieht das nicht bis zum letzten Bild konsequent durch und das stört mich. Das ist das Einzige, was mich so richtig stört.
Gut, in der Deutung kann man natürlich drüber diskutieren, wie muss man jetzt das Ende deuten. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Für mich hatte das Ende, die letzten Worte Laurie Strode und diese letzten Bilder, so eine fadenscheinige, fast schon so mit so einem zwinkernden Auge adaptierte Landhausatmosphäre. Alles ist jetzt wieder in bester Ordnung. Irgendwie hat jetzt alles so einen Gelbstich und alles. Und sag ich mal, das Konservative wird wieder hergestellt, aber um letztlich das Ende zu bestätigen, das du demzufolge gern gehabt hättest, hätte es vielleicht noch ein paar eindeutigeren Einstellungen bedurft.
Oder wenn irgendwie ein kleines Kind mit so einer Halloween-Maske vorbeiläuft oder sowas. Ne? Irgendwie so ein Hinweis, einen kleinen Hint nochmal, dass man sagt, na, es geht schon noch weiter.
Ja.
Also potenziell.
Ja, hätte sein können. Mir persönlich hat es gereicht. Also diese ganze Anordnung des Endes hat mir gereicht, dass ich gesagt habe, diese Figur Michael Myers wurde jetzt ohnehin egalisiert. Jeder ist jetzt hier irgendwie Michael Myers und man braucht diese Figur überhaupt nicht mehr. Die ist jetzt wirklich, hat ausgedient, ist obsolet. Jetzt ist das Neue da, aber das Neue ist quasi in jedem diese neue Philosophie des Bösen, des Michael Myers. Und auch Laurie Strode habe ich eigentlich zu keiner Zeit der Trilogie wirklich ernst genommen als Heldin der Geschichte. Also es war immer so wirklich so eine überalterte Granny, die die Pumpgun zücken möchte, um sich an ihrem Peiniger zu rächen. Aber dennoch hat so die Integrität oder die Glaubwürdigkeit Laurie Strodes gefehlt, dadurch, dass er auch als vergreiste, zerzauste, verwirrte, ich nenne es einfach mal Oma dargestellt wurde, die zwar ein Ziel vor Augen hat, aber dennoch irgendwie ausgedient hat. Und so hat jetzt auch eben Michael Myers ausgedient und letztlich die Quintessenz abseits von Laurie Strode und Michael Myers, das Böse steckt in jedem, kam für mich ganz gut durch und das ist doch letztendlich das, was man aus dieser Trilogie mitnehmen kann und mitnehmen sollte. Das andere ist generisch, wiederholend und kennen wir ohnehin schon. Natürlich gibt es noch die ein oder anderen Schauwerte über die Zeit hinweg, aber man muss doch sagen, auch wenn The Shape, also diese ganze Silhouette, diese ganze Figur zermartert und zermatscht ist, weg ist er deswegen trotzdem nicht.
Ein flammendes Plädoyer nochmal für Halloween Ends. Und wir werden das an anderer Stelle nochmal ausdiskutieren müssen. Wenden wir uns anderen Filmen zu. Und dein Platz 3.
Platz 3. Ich hoffe, du verlässt jetzt nicht wutentbrannt den Platz. Aber Platz 3 ist kein Film.
Okay.
Platz 3 ist eine Serie. Ich musste eine Serie mit in meine Top 5 nehmen, da ich mich wirklich schwer getan habe, meine Top 5 nur aus Filmen zu kondensieren. Da hätte ich diese Serien, die mir dann doch so gut gefallen haben, dass ich gesagt habe, hier eigentlich müssten die jetzt da rein, habe ich mir gedacht, ich bringe die jetzt einfach mit da rein, weil die mir wirklich sehr gut gefallen haben und Platz 3 geht an Die Ringe der Macht.
Ah, ich dachte, okay, jetzt kommt was anderes. Okay. Mhm. Mhm.
Ja, die Ringe der Macht. Natürlich, bei Herr der Ringe denkt man natürlich erstmal an die Jackson-Trilogie, man denkt an den Hobbit und so weiter und so fort. Mhm. All das, was mit Herr der Ringe in unserer Zeit in Verbindung gebracht wird, beruht eben auf den Motiven, auf den Figuren, auf diesen gesamten Kosmos, den Peter Jackson durch seine Filme ins Leben gerufen hat. Die Bücher gibt es natürlich auch noch, wurden von den wenigsten gelesen und ich glaube auch erst im Nachhinein nach dem Film gelesen. Und insofern ist ja die Rezeption der Bücher durch die Bilder der Filme schon vordeterminiert. Und man muss sagen, ja, dass diese Serie jetzt, die ja dann auch über mehrere Staffeln gehen soll, eine durchaus, ohne die Bücher zu kennen, eine moderne Interpretation der Tolkien-Stoffe sind. Ich glaube, die Serie ist so nah am Buch dran wie nötig, aber auch so weit weg wie möglich. Klingt jetzt ein bisschen vertraktet, aber ich glaube, dass ich die Serie den Freiraum lässt, um, sage ich mal, eben nicht in die Fußstapfen Peter Jacksons zu treten und nicht zu nah am Buch zu sein. Beziehungsweise greift es ja wiederum auch Stoffe auf, die in Zeitaltern vorher passiert sind. Mhm. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass natürlich auch aus der Trilogie gewisse Codes, gewisse, auch ein gewisser Humor verbaut ist, den man wiederfinden kann. Dennoch betrachte ich die Ringe der Macht wirklich als eigenständiges Werk. Ich finde, man bekommt ein sehr gutes Gefühl für Mittelerde, besser als das die Jackson-Filme gemacht haben, für die einzelnen Orte, für die einzelnen Regionen, für deren Distanz zueinander, für die Weite des Gebietes Mittelerde. Mhm. Hat sich das für meine Begriffe so angefühlt, dass man wirklich, so ein Gefühl für Distanz in Mittelerde bekommt. Glaubhafte Motive, glaubhafte Figuren. Und die größte Stärke, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist auch die Ästhetik. Es ist zwar natürlich ein CGI-Feuerwerk, dennoch ist es eine Art des CGI, die mir sehr gut gefallen hat. Dieser märchenhafte Charakter wird durch dieses verwunschene, fantasievolle CGI-Gewitter gut getroffen. Ich habe mich auch ein bisschen an Ridley Scotts Legende erinnert gefühlt. Mhm. Gerade so durch diese Atmosphäre, überall blitzt es und blinkt es. Und natürlich passen sich auch diese verschiedenen Ländereien immer den jeweiligen Stimmungen wunderbar an. Und Mittelerde wird sozusagen selbst zum Protagonist. Und ja, man kann sich auch so ein bisschen darin verlieren, was immer den Tolkien-Büchern nachgesagt wird, dass die ein sehr großes Level an Eskapismus ermöglichen. Und als solches betrachte ich die Ringe der Macht auch wirklich eine eskapistische Überraschung, wenn man dieses märchenhafte Feeling der Tolkien-Bücher bzw. Jackson-Filme haben möchte, findet man, denke ich mal, hier ein weiteres, gefundenes Fressen und diese, ich nenne es einfach mal Mittelerde-Vibes zwischen Elben, zwischen Orks, zwischen Zwergen. Das ist alles da, nur ein bisschen moderner, ein bisschen weiter gedacht und einfach sehr spannend und sehenswert erzählt. Ich bin gespannt, was in den nächsten Staffeln noch kommt. Die erste Staffel hat für meine Begriffe einiges erstmal wirklich richtig gemacht und hat auch den richtigen Ton gefunden, um, sage ich mal, das Ganze über 2, 3, 4, keine Ahnung wie viele Staffeln zu strecken. Ich bin wirklich sehr gespannt und dachte mir, dass das auf Platz 3 gehört.
Ja, also ich habe die auch gesehen, war nicht so überschwänglich begeistert wie du, aber ich fand auch, dass das im Großen und Ganzen ordentlich abgehandelt wurde. Ich müsste, glaube ich, jetzt nochmal gucken oder mich nochmal ein bisschen genauer darüber informieren, um jetzt eine Diskussion darüber zu entbranden oder in Gang zu setzen. Aber ich fand das auch ganz gut. Okay. Ja, also keine großen Gegenstimmen.
Ja.
Ich mache mal weiter mit Platz 3. Und zwar ist das bei mir ein Film, den ich zum Ende des Jahres dann nochmal im Kino gesehen habe, nämlich After Sun von Charlotte Wells. Es geht um den Urlaub eines Vaters mit seiner Tochter und im Prinzip so viel Handlung kann man gar nicht erzählen. Es geht darum, dass man dass es so verschiedene Probleme gibt, dass der Vater sich zum Beispiel in manchen Situationen so ein bisschen schämt dann für seine Tochter, ne? Also das ist, aber im Großen und Ganzen haben die ein schönes Verhältnis, aber es gibt da doch so eine kleine distanzielle Ebene zwischen den beiden. Mhm. Und das Interessante ist, dass man zwischendurch Videokameraaufnahmen sieht. Die beiden werden nämlich oder filmen sich gegenseitig mit einem Videorekorder. Also es ist auch spielt in einer etwas älteren Zeit, so 80er, 90er Jahre. Und das ist ein super spannender Film, weil man sich irgendwann die Frage stellt, beziehungsweise der Film diese Frage aufmacht. Ja, es gibt diese Videoaufnahmen, die sich ganz klar auch als Videoaufnahmen kennzeichnen, durch die deutlich schlechtere Qualität, durch eine Wackelkamera natürlich, ne, weil es ist natürlich auch schwer, so eine Kamera gerade zu halten, ohne Stativ und so. Aber woher kommen eigentlich die Bilder, die wir um diese Videoaufnahmen drumherum sehen? Und dadurch entsteht eine sehr, sehr spannende Reflexion über das Verhältnis von realen Aufnahmen, die man sich immer wieder angucken kann, unserer Realität, also ich als Person, die sich eine Videoaufnahme zum Beispiel ansieht, und dem, was wir als Erinnerung dem Ganzen hinzufügen. Denn es gibt in diesem Film immer wieder kleinere Hinweise darauf, dass auch die Bilder, die wir außerhalb der Videoaufnahmen sehen, in gewisser Weise erinnert werden. Also es gibt immer wieder so kleine Hinweise darauf, dass da Sachen hinzugefügt werden, dass das kleine Kind zum Beispiel Sachen sagt, die eigentlich von einem kleinen Kind gar nicht so wirklich kommen können, sondern das sind eher Aufnahmen oder Dialoge, die eher von einer erwachsenen Frau zum Beispiel kommen könnten. Und der Film macht das dann gerade gegen Ende sehr stark, dass er dieses Verhältnis irgendwie oder diese verschiedenen Ebenen gegeneinander setzt. Und dann natürlich auch gleichzeitig uns diese Fragen stellt, okay, wenn wir Videoaufnahmen sehen, wenn wir auch Filme sehen, gerade Filme, die wir vielleicht schon vor langer Zeit gesehen haben, wie viel fügen wir eigentlich an eigener Erinnerung und wie viel interpretieren wir da rein und wie viel entsteht eigentlich nur bei uns im Kopf und ist gar nicht so Teil dessen tatsächlich, ne? Und das ist eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung, wenn man sich gerade auch selbst reflektiert über das, wie man Filme sieht, die vielleicht auch lange her sind und so, ne? Und in dieser spezifischen Variante auch nochmal bei Aftersun ganz besonders, weil es ja um ein spezifisches Ereignis von diesem Urlaub geht, was erinnert wird, zum einen durch die tatsächlichen Aufnahmen, zum anderen durch das, was dem aus dem eigenen Kopf hinzugefügt wird. Ultra spannend, toller Film. Hab von mehreren Leuten gehört, dass sie geheult haben wie Schlosshunde während des Abspanns. Es ist auch unfassbar traurig und schön und extrem toller Film. Ich kann nicht erwarten, dass dieser Film oder bis dieser Film dann mal auf Scheibe erscheint. Ich kann aber sagen, Mubi macht ja auch schon ordentlich Werbung, wenn man so auf die Startseite geht. Mhm. Der Film ist auch bei uns hier in Deutschland dann, also er kam schon in die Kinos, aber er ist dann ab März auch auf Mubi zu sehen. Und dann solltet ihr euch alle den angucken. Mhm. Kleiner Shoutout auch wieder an den Kinoclub Erfurt. Übrigens, das Glücksrad habe ich auch im Kinoclub gesehen. Ich habe alles hier im Kinoclub gesehen aus meiner Liste. Nee, Quatsch, Platz 2 nicht, aber da kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu.
Genau, aber bevor wir weiter auf das vergangene Jahr zurückschauen, schauen wir mal ins Jahr 23. Gibt es da irgendwas, auf was du dich freust?
Auf jeden Fall. Ich sag mal, die Liste für das Jahr 2023 ist auf jeden Fall voller als die für das Jahr 2022. Mhm. Um mal nur so ein kleines populäres Beispiel zu bringen, zum Beispiel auf Christopher Nolans Oppenheimer, freue ich mich sehr. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß überhaupt nicht, in welche Richtung das geht. Teaser, Trailer verraten natürlich schon, es geht um die Person Oppenheimer, die die Atombombe erfunden hat, aber in welche Kerbe das dann letztendlich schlägt, ist noch nicht richtig raus und da lasse ich mich auch gern überraschen. Jedenfalls kann man sich, glaube ich, sicher sein, wenn Christopher Nolan da seine Finger mit im Spiel hat, wird das eine ganz spannende und erhellende Sache werden. Hm. Dann freue ich mich noch, kam jetzt letztens erst auf meine Liste, über Evil Dead Rise von Lee Cronin. Mhm. Trailer sieht sehr gut aus und ja, so diese ganze Evil Dead-Reihe, vor allem das Remake Sam Raimis, gefallen mir sehr. Und
Sam Raimi hat es original gemacht. Du meinst Dings, Fede Alvarez.
Fede Alvarez, ganz genau. Ja, genau, das Remake gefällt mir wunderbar. Und ich habe die Vermutung, dass Evil Dead Rise vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht vom Look and Feel des Trailers. Sah das schon mal so ein bisschen aus. Mhm. Wir gucken mal, diese Aggression, dieses Tempo in einem Dämonenfilm, das gefällt mir sehr, abseits dieses Conjuring-Universums, wo ja doch immer ein gleicher Aufbau ist, ist es bei, zumindest bei dem Alvarez-Film von Evil Dead in diesem Jahr, Backwood-Horrorfilm, dann doch so, dass da ja, ein Tempo und so eine paranormale Aggression entsteht, die auf mich zu der Zeit, als dieser Film noch aktuell war, sehr wirkmächtig war. Und da hoffe ich, dass Evil Dead Rise irgendwie in die Kerbe schlägt. Dann noch vielleicht so ein paar Erwähnungen. Dune 2 kann man sich, denke ich mal, auch drauf freuen. The Nun 2, eine etwas unpopulärere Nennung, denke ich mal. Aber ich fand The Nun Teil 1, ich glaube von, fällt mir jetzt der Name nicht ein.
Keine Ahnung.
Mist. Ja, aber sei es drum. Fand ich auch schon sehr, sehr gut. Ich finde die Figur The Nun, dieses Creature-Design von The Nun, finde ich super potent, hat ganz viel Potenzial, einen sehr, sehr guten Horrorfilm zu initiieren. Vielleicht macht man das bei The Nun 2 etwas besser als im ersten, wobei ich sagen muss, dass der erste The Nun, auch wenn das wirklich so ein generischer Conjuring-Horror ist, Momente dabei sind, die wirklich hervorragend sind, wenn so eine, ja, teuflische Nonne durch irgendeine Krypta gleitet über den nebelbehangenen Boden, dann ist das wirklich schon mit dieser, also mit diesem, ja, Budget, mit dem die Filme mal ausgestattet werden, ein optischer und audiovisueller Genuss. Ja, dann Banshees of Inisherin, auf jeden Fall, läuft ja jetzt schon teilweise, manche haben ihn schon gesehen, ich möchte den auch noch sehen. Dann Aronofskys The Whale mit Brendan Fraser. Freue ich mich auch sehr drauf, gerade endlich mal Brendan Fraser wieder in einer ernstzunehmenden Rolle zu sehen. Super. Dann noch, ja, David Fincher Film, The Killer.
Ach, stimmt.
Genau. Mit Michael Fassbender. Genau, da bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, der schafft's in die großen Kinos hier in Deutschland. Werde ich auf jeden Fall mal reingehen. Dann natürlich noch den Scorsese-Film Killers of the Flower Moon. Möchte ich mir auch noch angucken. Und das wäre bisher so meine kleine, feine Liste, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr mindestens sehen werde.
Also wir haben viele Überschneidungen, Killers of the Flower Moon habe ich ja auch stehen, Oppenheimer natürlich, gerade spannend, was Christopher Nolan nach Tenet macht, der für mich sein bisher bester Film war, und bin gespannt, ob er das nochmal steigern kann oder auf dem Niveau sich ja fortsetzen kann. Ich habe hier noch John Wick 4 stehen, wo ich mich sehr, sehr drauf freue, weil ich doch ein gewisser Fan von der Reihe bin, Dune 2 natürlich. Wir haben ja hier im Podcast auch schon mal über Greta Gerwig gesprochen, über Frances Ha. Und sie ist auch Regisseurin, hat ja auch Lady Bird gemacht und Little Women und bringt ja nächstes Jahr den Barbie-Film raus mit Ryan Gosling und Margot Robbie, meine ich. Und das sieht schon vom Trailer her extrem interessant aus. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was Greta Gerwig, die ja auch in ihren Filmen, gerade bei Little Women, einen sehr feministischen Touch drin hat, was sie daraus macht. Das sieht schon sehr spannend aus mit diesen Bezügen zu 2001 und so. Mal gucken, was da rauskommt. Und was ich hier noch stehen habe, vielleicht ein bisschen unpopular, ich freue mich auf den Dungeons & Dragons Film, weil ich ja selber in ein paar Runden Dungeons & Dragons spiele aktuell und also ich glaube nicht, dass der Film besonders gut wird, aber ich, also es sieht auch jetzt nicht so aus, als ob das so besonders spannend ist, aber ich bin sehr gespannt, wie dieses Gefühl von D&D einfach übertragen wird und das wird, glaube ich, in so einer Runde, wenn man wenn man schon verabredet mit so den Gruppen, in denen man das so spielt, dann mal ins Kino geht. Ich glaube, das wird eine helle Freude. Okay. Ja, das wird, glaube ich, ganz schön.
Ja.
Ansonsten habe ich ja noch Asteroid City stehen von Wes Anderson, auf den ich mich freue, obwohl ich The French Dispatch nicht ganz so grandios fand, den er gemacht hat. Und Ridley Scott bringt ja auch seinen neuen Film raus, nämlich eine Napoleon-Verfilmung mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Joker kommt auch, fällt mir gerade ein.
Stimmt. Der neue Film. Also es kommt wirklich einiges.
Ich muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt so auf das Jahr zurückblicke und eigentlich auch schon auf das Jahr vorher, dass eigentlich die Filme, die ich am besten finde, dass ich von denen immer nie was höre von Beginn des Jahres. Das sind dann meistens irgendwelche Arthouse-Filme, die ich im Kinoclub gucke oder die dann auf Mubi kommen oder so. Und das sind dann eigentlich immer die sehr spannenden Filme oder die spannenderen Filme. Von daher bin ich eher darauf gespannt. Und sowas wie, also aus dem Blockbuster-Kino gibt es relativ wenig, was mich so wirklich wegbockt. Ja. Ich habe auch gar nicht so viel Bock auf den neuen Indiana Jones Film, der kommt ja auch
nächstes Jahr. Stimmt.
Von Dings hier, Copland, Logan, James Mangold.
Ja. James Mangold,
stimmt. Genau. Und da sind wir auch schon bei Platz 2.
Yes. Also, mein Platz 2, ich glaube, dir schwante es vorhin schon in Gedanken, und zwar die Miniserie Dahmer von Ryan Murphy.
Das hatte ich auch genau.
Eine 10-teilige Miniserie, jetzt vor kurzem, ich glaube im September erst, bei Netflix erschienen. Schlägt natürlich in die Kerbe ja populärer True Crime, Serienmördergeschichten der letzten Jahrzehnte, zumeist aus den 70er, 80er, 90ern, wird da jetzt immer mehr, gerade bei Netflix, hervorgekramt. Es wird viel Geld in die Hand genommen, diese Stoffe möglichst brisant aufzuarbeiten. Hat mich dem bisher entzogen, aber Dama hatte dann doch irgendwie meine Aufmerksamkeit erreicht, dadurch, dass das Ganze dann ja doch sehr medial gepusht wurde und gepitcht wurde und ja, dem habe auch ich mich irgendwann ergeben und dachte mir, komm, 10 Folgen kannst du dir mal angucken. Sieht ja dann doch schon ganz nett aus, was Trailer und Bilder so versprochen haben. Mhm. Und ich muss sagen, für umsonst ist er eben nicht auf Platz 2 gelandet. Mhm. Erinnert so ein bisschen an diese ja klassischen Ripper-Stories der 70er, 80er, also vielleicht Maniac oder Henry, Portrait of a Serial Killer, mhm, oder auch ja The New York Ripper.
Der goldene Handschuh?
Neuere Variante? Ja, eine neue Variante, komme ich noch drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Ich versuche noch so einen kleinen Vergleich zu initiieren. Mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der goldene Handschuh von Fatih Akin.
War jetzt ins Blaue, ich habe den ja noch nicht gesehen.
Ach, du hast den goldenen Handschuh noch nicht gesehen?
Nee, nicht gesehen.
Okay, dann versuche ich
demnächst mal
nicht allzu viel erzählen und vor allem dir nicht matig zu reden. Ich gucke mal, ob ich das Ganze elegant irgendwie umschiffen kann.
Ja gut, du hast es jetzt schon angedeutet, also kannst du ruhig sprechen. Nee,
also ich vergleiche die beiden Filme gleich, aber nicht in dem Sinne, dass der eine besser ist als der andere. Mhm. Okay, aber erstmal zurück zu Dahmer. Mhm. Finde ich, wie gesagt, erstmal vom Setting sehr interessant. Ist auch wieder etwas, eine Geschichte, die im Abseits stattfindet. So dieser unerhörte Schrecken, ich glaube der Großstadt Ohio, wird eben in den Mittelpunkt der Handlung gestellt. Es findet etwas statt, was unerhört ist, was hinter verschlossenen Türen stattfindet, was vielleicht heimlich stattfindet, was auch in so einer Stadtbiografie unter den Teppich gekehrt wird, um vielleicht natürlich für sich zu werben. Und das Ganze wird jetzt eben durch Netflix, durch diese Produktion hervorgekramt. Wir können aus nächster Nähe erfahren, wie das Ganze ja sich zugetragen hat, haben könnte. Und es wird natürlich auch wieder so eine gewisse Art des Voyeurismus befriedigt. Es ist ein Abstieg in eine Szene oder in ein Milieu, ja, in einer unteren sozialen Schicht, in der man sich eigentlich nicht wohlfühlt, mit der man nichts zu tun haben möchte, aber durch das Medium Film bekommt man natürlich wieder ein um das andere Mal die Möglichkeit, ja, sein sensationslüsternes Gefühl etwas Verbotenem auf legalem Wege beiwohnen zu können und eben aus erster Hand super recherchiert zu erfahren, ja, zu befriedigen. Und es ist eben nicht wie der goldene Handschuh. In der goldenen Handschuh ist es so, dass wirklich eine Figur und deren Taten im absoluten Mittelpunkt stehen, was die Aktion der Taten betrifft. Mhm. Hier ist es eher so, dass ja durch verschiedene zeitliche Verschraubungen ja eine crescendoartiger Spannungsbogen entwickelt wird, der sich steigert, der immer mehr Information zulässt und der das Motiv, dieses Puzzle, Jeffrey Dahmer, dieses ja Mysterium, Jeffrey Dahmer, nicht glorifiziert oder als lustigen oder interessanten Serienmörder darstellt, sondern als ja fundiertes, wahrscheinlich gut recherchiertes, vielschichtiges und psychologisiertes Biopic eines, ja, Serienmörders. Das eröffnet natürlich auch irgendwo ein psychologisches Dilemmata, dadurch, dass man auch, sage ich mal, so ab Folge 6, 7, 8 so langsam auch eine Identifikation mit der Figur Jeffrey Dahmer evoziert. Er hat natürlich mehrere Menschen getötet, meistens Menschen afroamerikanischer Abstammung, die auch noch homosexuell waren, und dennoch schafft es dieser Film, dennoch schafft es Ryan Murphy, Jeffrey Dahmer als einen Menschen darzustellen, nicht als ein Monster. Für diesen Mann auch in manchen Situationen, in manchen Phasen seines Lebens viel Verständnis hat, auch in den letzten Phasen seines Lebens, steht man eigentlich so ein bisschen auf der Seite Jeffrey Dahmers. auch wenn die Taten natürlich im Raum stehen. Und das, in diesem Dilemma bedarf es natürlich tiefgreifender Dekonstruktion und Reflexion vom Individuum Jeffrey Dahmer und der Gesellschaft, in der Jeffrey Dahmer natürlich aufwuchs, sich sozialisierte und dann letztendlich ja seine Taten beging. Das Ganze wird durch den Hauptdarsteller super dargestellt, ist spannend erzählt, sieht wunderbar aus und ja, ist ebenso sehr, sehr anregend, dadurch, dass es eben nicht einfach bei einer Ereignisgeschichte bleibt. Erstes Opfer, zweites Opfer, drittes Opfer, fünftes Opfer. Die Opfer und die Taten stehen gar nicht mal so im Vordergrund, beziehungsweise werden gar nicht so explizit gezeigt. Es wird gezeigt, viele sagen auch, dass das wirklich eine kranke Serie ist und dass es wirklich brutal ist und so weiter und so fort. Finde ich aber gar nicht so. Der Film hat schon, oder beziehungsweise die Serie, es ist eine Miniserie, hat durchaus seine Stärken eher auf einer psychologischen Ebene. Natürlich, es handelt sich um einen biografischen Zugang. Da kommt man um eine gedeutete Psychologisierung nicht umhin. Wir alle sind keine Psychologen, weder Ryan Murphy noch wir. Und trotzdem muss man versuchen, selber etwas in der Dekonstruktion des Films zu rekonstruieren, um etwas ja bewerten zu können, um einige Sachen ja deuten zu können und um diese Mordfälle und um diese Figur Jeffrey Dahmer vielleicht auch ein Stück weit verstehen zu können, wobei es halt immer schwierig sich mit Serienmördern auf eine Seite zu schlagen. Dennoch schafft es der Film auf eine sehr respektvolle moralische Stufe zu stellen, die man durchaus vertreten kann. Ja, und deswegen, mein Platz 2 hat mir sehr gefallen, werde ich sicherlich noch das ein oder andere Mal sehen.
Ich muss es noch sehen, auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall dahingehend zumindest zustimmen, dass ich das persönlich überhaupt nicht schlimm finde, wenn eine Serie oder ein Film Verständnis für einen Mörder aufbringt. Klar, Realität und ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich finde das ganz im Gegenteil. Ich finde das eher radikal. Und man muss ja Jeffrey Dahmer in so einer Serie auch nicht als den realen Jeffrey Dahmer begreifen, sondern einfach auch als ein Symbol für etwas. Und dann ist das ja auch für mich auch irgendwie okay, einfach. Ich habe ja auch Sympathien für Michael Myers in Halloween 2 geäußert. Ja. Und von daher ist das kann man das auch drehen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube eben, dadurch, dass das ja wirklich auf wahren Begebenheiten beruht, die ja gar nicht mal so lange her sind und die man eben durch das Aufkommen der Serie nicht totschweigen kann, die Angehörigen der Opfer eben nicht so, das würden die jetzt in unserem Beisein nicht so prall finden, dass wir jetzt so über diese Serie, über diese Taten reflektieren. Zweischneidiges Schwert. Ich habe für beide Seiten Verständnis. Dennoch, nur auf Basis der Serie muss ich sagen, dass man durchaus eine Identifikation mit Jeffrey Dahmer, so wie es die Serie, die Miniserie darstellt, akzeptieren kann. Auch wenn das wirklich, wie du schon sagst, etwas Radikales. Aber ich glaube, wenn man sich tiefgreifender unterhält, dann kann man durchaus zu diesem Schluss ganz legal kommen.
Sich mit Menschen zu identifizieren, zu denen es schwer ist, eine Bindung aufzubauen, darum geht es auch, zumindest in Teilen, in dem Film, den ich auf meinem Platz 2 habe. Das ist nämlich Earwig von Lucille Hasialilovic. Das ist ein Film, der dieses Jahr auf Mubi veröffentlicht wurde. Und eigentlich schon aus dem Jahr 2021, aber der Deutschlandstart ist der Mubi-Start. Von daher war das nehme ich das jetzt einfach mal so hin und habe den auch auf ein paar anderen Listen gefunden. Von daher ist es, glaube ich, okay. Den werden viele von euch nicht gesehen haben. Und auch in meiner Letterboxd-Liste haben das Ding relativ wenige gesehen. Es geht um einen Mann erstmal. Der befindet sich zusammen mit einem kleinen, circa 11-jährigen Mädchen, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht auch ein bisschen jünger. Ich bin super schlecht darin, sowas einzuschätzen. Ich glaube, es wird auch nicht erzählt, wie alt sie ist. In einem riesigen Haus. Und es geht darum, dass dieses Mädchen keine natürlichen Zähne hat. Das heißt, sie bekommt Zähne eingesetzt. Die sind aus Glas von diesem Mann. Und die müssen täglich gewechselt werden. Und er kümmert sich um sie. Und es ist alles in einem sehr lebensfeindlichen Umfeld. Also es ist alles super dunkel. Und es gibt lange Zeit keine Außenwelt und so. Ne? Und es steht so ein bisschen die Frage im Raum, ist das der Vater von ihr? Sind die vor irgendwas auf der Flucht? Verstecken sie sich gar vor irgendetwas und so? Bis dann eines Tages die ersten Worte überhaupt dieses Films gesprochen werden. Ich glaube, das ist ungefähr nach einer halben Stunde der Fall. Dieser Mann bekommt nämlich einen Anruf und er erkundigt sich nach dem Mädchen. Und der Mann sagt dann sowas wie, ja, ihr Appetit ist gut, sie schläft auch immer gut. Ne? Das heißt, sie wird von ihm erzogen, aber es scheint nicht seine Tochter zu sein. Und dieser Mann am anderen Ende der Leitung, von dem wir das Gesicht lange nicht sehen, sagt dann, dass dieses Mädchen jetzt überführt werden soll an einen anderen Ort. Ne? Und es geht dann eben darum, sie auf das Leben außerhalb vorzubereiten. Das heißt, es gibt dann auch die ersten Schritte nach draußen und so. Ne? Mhm. Und das ist ein hochinteressanter Film. Es wird relativ wenig gesprochen. Es ist, wie gesagt, sehr dunkel alles. Und es gibt aber verschiedene Motive, die aufgegriffen werden, die super interessant sind und die sich auch auf die Situation des Mädchens irgendwie zurückführen lassen. Also dieses im Sinne von, dass etwas Künstliches in einen Menschen eingesetzt wird und dass auch die Menschen selbst in gewisser Weise Konstrukte zu sein scheinen. Weil dieser Mann auch irgendwie so ein, ja, mit 40er, Anfang 50er ist irgendwie, der irgendwie so diesen Stereotyp eines strengen Vaters irgendwie oder eines frommen Menschen irgendwie so verkörpert. Ne? Das heißt, er ist eigentlich immer relativ nett und freundlich zu dem Mädchen. Also die beiden interagieren nicht in besonderer Weise miteinander, aber er sorgt halt einfach für sie. Und trotzdem hast du jederzeit irgendwie das Gefühl, dass etwas ausbrechen könnte aus diesem Mann. Und es wird dann auch in Bezug gesetzt zu seiner Vergangenheit. Er war nämlich Waisenkind in einem riesigen Waisenhaus. Und dieses Waisenhaus sehen wir dann auch auf einem Gemälde. Und das ist ja super spannend. Also es ist fast so, als würden diese Menschen eigentlich in diesem Gemälde wünschen. Als gäbe es so eine Art in diesem Gemälde leben. Oder das ist sozusagen die Filmrealität, die Repräsentation des Lebens in diesem Gemälde ist irgendwie. Das ist so eine Assoziation, die ich irgendwie hatte. Und das ist super spannend, weil wenn wir dann mal in die Außenwelt auch gehen, dann sieht das aus wie Malerei, und zwar wie romantische Malerei, als wärst du jetzt in einem Gemälde von Caspar David Friedrich oder so. Das heißt, dieser Film sieht in einer gewissen Weise wunderschön aus, aber ist durch diese Künstlichkeit auch extrem unangenehm. Es gibt dann auch noch einen Sideplot und es gibt auch noch die Interaktion vor allem des Mannes mit anderen Figuren, in einer Bar zum Beispiel oder so. Und es ist super schwer, Verständnis für diesen Mann aufzubringen, weil man super wenig geliefert bekommt, einfach an Persönlichkeit. Aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, darunter schwellt irgendwie irgendwas. Ne? Und es ist so eine unterdrückte Wut. Es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil er anscheinend dieses Mädchen jetzt loswerden muss oder eben sie los wird, weil sie ja an einen anderen Ort muss. Das heißt, er wird in gewisser Weise auch seine Aufgabe, seinen Lebensinhalt in irgendeiner gewissen Weise los. Und das ist ja, super spannend, wie der Film damit verfährt. Und der Film ist extrem komplex. Er spielt auch auf mehreren Zeit- und Ortsebenen und hat sehr, sehr komische Figuren dann teilweise auch hin. Und es ist so eine Filmkonstruktion, die mich mit allem auch sehr an David Lynch erinnert hat. Wobei David Lynch ja seine Welten nicht in dieser Art und Weise so romantisch und künstlerisch aufbereitet, sondern es geht da ja um sehr schöne Welten erstmal, also um aus einer bürgerlichen Sicht sehr schöne Welten, die dann hinterfragt werden. Hier ist alles von Beginn an gleich künstlerisch und karg und irgendwie böse und lebensfeindlich. Ja, einfach extrem spannend. Könnt ihr euch, glaube ich, auch immer noch auf Mubi angucken, ist da im Archiv. Macht das mal. Der ist ganz, ganz fantastisch und hat mich extrem beeindruckt. Toller Film. Muss ich auch noch mal gucken. Gibt es leider noch nicht auf Scheibe, sonst hätte ich den längst.
Okay, sehr schön. Ich hätte dich jetzt auch fast gefragt, ob dich der Film an irgendwas erinnert, aber es ist eben David Lynch.
Ja, also wie gesagt, er hat nicht diese Künstlichkeiten, er hat auch nicht den Humor, den David Lynch sehr, sehr oft da reinbringt. Ne? Und Humor bei David Lynch entsteht ja auch durch so übertriebenes Schauspiel teilweise, was es hier nicht gibt. Also wenn zum Beispiel der Gangsterboss in Blue Velvet ausrastet, dann hat das immer auch einen komödiantischen Effekt, auch wenn die Bedrohung sehr stark spürbar wird. Das gibt's hier nicht. Hier bleibt eigentlich die ganze Zeit alles sehr karg und emotionslos und böse einfach, ja. Das ist super spannend. Ja.
Merke ich mir. Film. Cool.
Guck das mal an. Genau. Jetzt ist die Frage, ich wäre sogar dafür, denn der Tom, ne? Der ist ja jetzt nicht da. Wir haben es leider nicht geschafft, einen Termin zu finden. Er hat uns allerdings trotzdem eine Sprachnachricht hinterlassen, der liebe Tom Walter. Und hat mal so dargestellt, wieso das Filmjahr für ihn war. Hat so über seine Top 5 Filme so ein bisschen gesprochen, auf was er sich so freut 2023 und so. Und ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an, oder?
Machen wir.
Ja.
Hallo und grüßt euch, ihr beiden Filmjünger vom Lukast. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf bei euren Jahresrückblick. auch wenn wir nicht zusammensitzen, weil das irgendwie zeitlich nicht gepasst hat. Aber ich will es nicht so lang machen, deswegen machen wir jetzt einfach mal zack, zack, zack. Und zwar habt ihr mir gesagt, was ihr gerne von mir haben möchtet, meine Top 5. Und mit denen fangen wir auch einfach gleich an. Ich würde sagen, Platz 5 ist bei mir Nope von Jordan Peele. Den fand ich äußerst überraschend gut, nachdem ja sein letzter irgendwie Ass mir gar nicht so richtig gefallen hat. Get Out war ja schon so ein Überraschungsding und Nope war wirklich, wirklich gut. Also den möchte ich mir auch hinstellen und da wurde, wie gesagt, seine Sozialkritik, die da wieder durchspielt, plus dieses gefühlte Spielberg-artige, was kommt da, was ist da und dass das wirklich so ein, es guckte sich so schön weg und man war so die ganze Zeit dran. Ich hätte ein, zwei Sachen irgendwie anders gemacht, um es spannender zu machen. Zum Beispiel, also das Haus, wo es blutete von oben, das hätte ich zum Beispiel viel eher gezeigt und da wusste man ja schon so ungefähr, um was es geht. Aber dass das Ganze dann noch so einen Twist hat und naja, also wirklich sehr, sehr toller Film. Tollster Moment, in dem, also es war der Akira Tribute-Shot, das fand ich natürlich ganz grandios. Also Nope, unbedingt angucken. Ganz toll. Platz 4 ist bei mir geworden Babylon von Damien Chazelle, den ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen geguckt habe. Und das ist wirklich ein krasses Kinoerlebnis, muss ich sagen. Also die erste Stunde haut einen komplett weg, dann lässt er irgendwie nach, aber ich glaube, da steckt auch mehr drin, als man denkt. Und dann gegen Ende, also der ganze Schluss, sowas, weiß ich nicht, das vor allen Dingen auch ein Publikum anzubieten, das, glaube ich, mehr andere Sehgewohnheiten hat, fand ich schon irgendwie toll. Also im Nachhinein vielleicht viel toller, als er ist. Ich weiß noch nicht, ich war auch so ein bisschen ratlos, als ich als Kino rausgegangen war. Aber trotzdem macht er so ein paar Sachen auf, die ich irgendwie total toll finde. Klar, er macht wieder dieses, wir sind Hollywood und was macht Hollywood aus, aber da er eigentlich im Prinzip eine komplette Kritik an dem ganzen System und an dem ganzen, was Hollywood ausgibt und sagt zu sein, macht, ist dann schon wieder so ein Thema, wo ich sage, ja, deswegen ist er auch sehr schlecht weggekommen, glaube ich, in Amerika. Aber ich finde, den sollte man unbedingt gucken und ist halt natürlich, klar, das Thema ist nicht neu, dass man so die über Film redet und Film und der Film an sich und was das alles mit uns macht. Im Prinzip erinnert es mich auch alles an Once Upon a Time in Hollywood, fand dem aber viel stärker als Once Upon a Time. Also deswegen unbedingt der Kinofilm, weil der läuft ja gerade erst an und ist natürlich trotzdem aus dem Jahr 22. Deswegen den unbedingt mal gucken. Fand ich, also doch, tolles Ding. Platz 3 wäre dann Baz Luhrmann und zwar Elvis. Und Elvis war so ein Ding, das war eigentlich so vielleicht der tollste Kinomoment für mich, dieses Gefühl rüberzubringen, was Rock'n'Roll bedeutet und warum dieses Gefühl, was ich irgendwie seit ich 16 bin, habe, einer Musik gegenüber, dass er das schaffte, rüberzubringen. Dieses, ja, man kann es schlecht beschreiben. Also für mich macht es die erste Szene in dieser Scheune, wie er das dreht, wie die Reaktion des Publikums ausfällt, wie Elvis, also wie er sich bewegt und dieses Ganze, dass man das versteht, warum das damals etwas ganz, ganz Neues war und etwas Wichtiges und was eine Welle losgetreten hat, ohne die wir heute keine normale Musik hören würden. Das hat dieser Film geschaffen. Deswegen wirklich super Film. Mir war nicht langweilig. Die erste Stunde ist natürlich sehr ein bisschen anstrengend zu gucken alles. Und dass man auch so ein Thema Elvis für ein Publikum aufbereiten kann, was vielleicht überhaupt keine Anschlusspunkte dazu hat und auch ein junges Publikum, die vielleicht dann verstehen, was das mal war. das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also, und dann gibt es diese zweite Szene, wo er in diesen ein Hyde Park oder wie das heißt spielt und dann dieser Song I'm Looking for Trouble. Das war so die nächste Szene, wo ich so im Kino saß, dachte mir, ja, auf einer Bühne sein, performen, das ist doch, also mich spricht das halt extrem an, weil ich das ja selber ab und zu mache, darf und dann, ach, das hat mir so wohlige, tolle Momente im Kino gegeben und deswegen fand ich den ganz fantastisch. Ja. Was lernen? Platz 2 ist The Batman von Matt Reeves und ja, auch ich war skeptisch am Anfang, was da so kommen mag mit Robert Pattinson als Batman, aber ich muss sagen, als riesengroßer Batman-Fan war ich doch wieder sehr, sehr wohlig und glücklich nach diesem Film, weil er im Prinzip, das ist David Finchers 7 und andere Thriller-Movies gemischt mit Batman und diesem Universum und man dachte ja, nach Nolan könnte es nicht noch realistischer werden. Doch, Batman fährt Fahrstuhl, um nach oben zu kommen. Da wissen wir Bescheid. Jetzt sind wir in der richtigen Realität angekommen. Also, wir haben ja wirklich gar nichts Fantastisches mehr dahinter oder irgendwas, was vielleicht nicht so gehen könnte. Es könnte so sein und es ist einfach nur eine Detektivstory, die sich extrem an dem Comic The Long Halloween anlehnt. Und ja, also ich freue mich schon auf den zweiten Teil und ich würde das gerne alles weitersehen, was da noch so kommt. Also den fand ich mit seiner Hyperrealismus und ruhigen Erzählweise und ja, fantastisch. Also wirklich toller, toller Film und allein diese Opening-Szenen, er spricht aus dem Off und in welchen Schatten lauert er und ach, ja, doch, fantastisch. Also wirklich ganz, 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 ganz toller Film. So, und Platz 1, auch erst vor kurzem gesehen, deswegen musste ich meine Liste im Prinzip noch dreimal umschmeißen, weil bei uns ja leider Filme so im Nachhinein kommen, die eigentlich in Amerika schon gelaufen sind, war The Banshee of Inchin, ach ja, da bin ich wieder, auf Inchirin, so heißt die Insel, von Martin McDonagher. Und ja, ein Film über zwei Freunde, die nicht mehr Freunde sein wollen. So simpel kann es sein. Und nach dem ganzen anderen Schrott, den man sich so manchmal ertragen muss, den man so über die Jahre in dem Jahr guckt, mit ihren Millionen-Budgets, dann ist es doch interessant, dass so ein Typ, der den Oscar gewinnt, auf eine irische Insel fährt, drei Häuser hinstellt, eine gute Dialoge schreibt und einfach so eine simple Geschichte erzählt über zwei Stunden, die dich trotzdem vom Komödiantischen bis ins Dramatische und Nachdenkliche bringt, mit tollen Bildern. Fantastisch. Also wirklich ganz fantastisch, da war ich wieder glücklich, Filme zu gucken und dieses und da dran zu bleiben und Kino zu zelebrieren und zu feiern. Ich habe vorher, glaube ich, Avatar geguckt und meine Fresse. Also, ich weiß nicht, dass, also sobald die ersten 5 Minuten, die ersten 5 Minuten, wenn diese CGI-Viecher grinsen in die Kamera, weil sie da so ein Familienfoto machen, da zieht sich bei mir alles zusammen und es sieht einfach kacke aus. Wirklich, das sieht alles kacke aus. Da kommt keine Emotion drüber. Ich meine, in diesem Film von Avatar, da stirbt ein Kind von diesen Hauptprotagonisten. Und es nimmt mich auf keinster Weise mit, obwohl ich selber eine Tochter habe, die 4 ist. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wie wenig kann man denn zeigen, dass etwas emotional ist, wenn man diese ganzen CGI-Drecksviecher da mal angucken muss. Wirklich, also dieser Film und dass der schon wieder Milliarden macht und Millionen und jeder Hampel da reingeht, ey. Das Kino war nach einer Woche nach Anlauf immer noch brechend voll, bis unter die Decke. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwem gefällt. Also, was ein Schrott. Nicht mal das 3D war geil. Das kann aber auch in unserem tollen Kino liegen. Aber wirklich. Deswegen, und danach, der nächste Film war The Banshee Und ach, das ist einfach, also ich glaube, ich lache da an viel mehr Stellen, als das manche Leute machen, weil ich so schwarzen Humor sehr, sehr gut finde. Aber ich habe sehr viel gelacht und am Ende dreht sich das alles nochmal, man wird nachdenklicher und kommt auf einen ganz anderen Dreh. Also wirklich der, ganz fantastisch. Guckt den euch an, der kommt wahrscheinlich, wenn er noch auf irgendwer davon einen Oscar kriegt, dann kommt er auch im großen Kino. Aber ansonsten bitte angucken. Ja, das war meine Liste. Vielleicht noch zu Filmen, die ich trotzdem super fand, aber die es nicht reingeschafft haben. Jetzt würde ich nennen Top Gun, Maverick, fand ich ganz fantastisch, weil am Ende ein ganz, ganz simpler Blockbuster wie aus den 80ern. Ja, wir haben das Problem der Remakes, D-Makes und was Legacy, bla bla bla. Trotzdem hat er einfach Spaß gemacht. Simpel as fuck, tolle Bilder, also Bilder, die man wirklich so noch nie gesehen hat, und das macht es eigentlich aus und deswegen ganz, ganz toller Film. Bullet Train kann man sich auch noch gut angucken. Das ist der Film, den Guy Ritchie nicht mehr hingekriegt. Ansonsten hätte ich noch so ein paar Empfehlungen, was man so außerhalb vielleicht mal in Doku-Bereich gucken sollte, wäre auf Disney Plus ist zurzeit die Doku Light and Magic, die ich sehr gerne geguckt habe, weil der genau nochmal erklärt, wie diese ganze Industrie von Filmemachern, die visuelle Effekte nach vorne bringen wollen, sich gegründet hat und was daraus geworden ist, und wie die das immer probiert haben, zum nächsten Step zu bekommen, und wir dann jetzt leider bei sowas wie Avatar landen, aber sie dann jetzt leider nicht verstanden haben, wie sie es richtig machen. Also der Sweet Spot, und das merkt man halt, ist halt Terminator 2 oder noch gerade so Jurassic Park, der erste, weil Industrial Light and Magic war genau daran involviert, das Ganze so auf diesen Punkt zu kriegen, dass das beides zusammenläuft. Und wenn man beides zusammenbringt, sehr gute CGI plus sehr viel selber noch bauen und Puppen und Modelle, wenn man das alles zusammenbringt, dann kriegt man gute Filme raus. Alles andere ist eigentlich Quatsch. So, also das noch dazu. Ansonsten, was habe ich denn noch hier? Flops des Jahres. Ja. Also, Flop des Jahres, also klar, Avatar hatte ich schon genannt. Der war fürchterlich. Was haben wir hier noch? Thor Love and Thunder, aber über Marvel brauchen wir gar nicht mehr reden. Ich habe diesen unsäglichen Uncharted-Film gesehen, weil er irgendwo kostenlos war, und ich dachte, naja, vielleicht kommt ja doch noch was, was nicht in den Trailer gezeigt wurde. Nein, wurde es nicht. Ich meine, ein Film über eine Spielserie zu, also eine Spielserie zu machen, die so filmisch ist, und man kriegt das Filmische nicht in diesen Film. Das musst du auch erstmal machen. Also deswegen Hut ab. Aber die größte Frechheit für mich und der schlimmste Film, den ich ertragen musste, war doch dann noch immer noch Rian Johnson und The Glass Onion. Ja, Charaktere aus der Hölle, eine sinnlose Geschichte, die ich nach einer halben Stunde durchblickt hatte, und dieser Rotz läuft auch noch 2,5 Stunden oder so. Also was ein Schrott, wer diesen Menschen auch noch Geld gibt, und wie viele Menschen diesen Film auch noch nach Weihnachten geguckt haben, weil sie nichts anderes hatten, dachte ich mir auch so, Leute, ach, ich riech mich nicht wieder auf. Ist scheißegal. Also wirklich absoluter Obermüllfilm, und Rian Johnson braucht für mich auch nicht mehr überhaupt irgendwas drehen. Das gucke ich aber nicht mehr. Gut ist. Der Typ ist für mich durch. Reicht. So. Auf was freue ich mich nächstes Jahr? Weil Filme, die ich, ja. Was auf was, genau. Zum Schluss. Auf was freue ich mich nächstes Jahr? Ich habe ja ein sehr schönes so ein Bild bekommen, wo so Leute gewisse große Filme über das Jahr auflisten. Und das Schöne ist, wenn man sich diese Liste anguckt, dann wissen wir doch immer noch ganz genau, in was für einer Zeit wir leben. Wir leben in einer Zeit, wo Nerds Filmstudios regieren und die 80er Jahre größer sind than ever. Weil wenn ich hier so durchgucke, dann sehe ich hier, was sehe ich denn? Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Shazam, Ant-Man, The Marvels und Flash. Also alles Comics der Nerds aus den 80ern. Und dann tauchen hier so andere Namen auf wie Barbie, der ein neuer Turtles-Film, Ghostbusters. Und das sind dann die schönen 80er. Dann kommt noch ein Evil Dead zurück. Der Super Mario-Film, wieder die Nerds. Fast and Furious 10, ah, wie wir uns freuen. Ja. Und dazwischen die Filme, die dann vielleicht doch mal von interessant sein werden, ist Mission Impossible, der neue. Immer eine Bank, finde ich, immer wieder gut anzugucken. Natürlich ganz oben Dune Part 2, wo ich mich sehr drauf freue. Das wird, glaube ich, dann auch schon der Film des Jahres und das Highlight, weil ich glaube, was anderes. Und daneben könnte noch stehen Oppenheimer. Und Oppenheimer freue ich mich wirklich sehr drauf, weil nach Tenet kann es auch nur besser werden. Und das ganze Thema Atomkraft und die Atombombe fasziniert mich sowieso in letzter Zeit. Deswegen habe ich da sehr viel Lust drauf. Ansonsten würde ich natürlich mir wünschen, wenn Indiana Jones mir noch einmal ein gutes Gefühl geben würde. Aber ich freue mich auch sehr auf den Super Mario Film. Ich musste sehr lachen bei dem Trailer. Und irgendwie hatte der auch das verdient, eine Figur, die mich irgendwie seit 20, 30 Jahren begleitet, doch irgendwie mal einen guten Film zu bekommen. Und ich freue mich einfach tausend Anspielungen und finde das dann doch vielleicht witzig und schön. Ja, ansonsten glaube ich dann eher, hoffe ich dann doch noch auf die Perlen, die ich natürlich jetzt nicht weiß, die uns dann wieder in Letterboxd reingespült werden. Ja, so viel dazu. Vielen Dank, das reicht auch. Und ich freue mich, vielleicht sehen wir uns mal wieder bei irgendeiner Folge. Viel Spaß noch bei eurem Rückblick. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Tom. Es war schön, das auch mal zu hören, was du so gefunden hast in diesem Jahr. Nope ist auch so ein Ding, was ich auf meiner Liste irgendwie... Ja gut, es war nicht so wirklich in der Nähe an den Top 5. Die Top 5 waren relativ klar bei mir. Aber das war auch so ein Film, den ich extrem beeindruckend fand dieses Jahr. Genauso wie Batman natürlich und Banshees of Inisherin. Den hat Tom, glaube ich, in Weimar gesehen. Der kommt bei uns in Erfurt dann erst noch. Von daher freue ich mich da sehr drauf. Ja, sagst du?
Genau. Ja, also ich kann mich mit Toms Liste eigentlich sehr identifizieren. Wir sind ja noch nicht bei Platz 1 gewesen.
Genau.
Und auch noch nicht bei den Honorable Mentions. Aber ich kann sagen, dass natürlich Banshees of Inisherin oder auch The Batman Filme sein werden oder Filme sind, die mir sicherlich sehr gefallen. Ja.
Gucken wir mal. Gut, dann vielen Dank. Aber du hast ja jetzt die Honorable Mentions schon angesprochen. Was hast du denn da so?
Also, ich habe einen Film bei meinen Honorable Mentions aus meiner kleinen Auswahl. Und zwar ist das der Film X von Ty West. War mir im Kino, hatte mir wirklich sehr gefallen, hatte mich nicht allzu viel versprochen, war dann doch positiv überrascht. Ist für mich so eine kleine Compilation des Grindhouse-Kinos, der 80er, der 70er. Man hat hier Exploitation-Elemente, Blaxploitation-Elemente. Man hat auch Elemente des Porno-Kinos, des Slasher-Movies, des Creature-Features. Und nebenbei wird noch so ein kleines Stand-off verhandelt zwischen dieser Generation Flower Power und vielleicht so alteingesessenen Südstaaten-Republikanern. Das Ganze wirkt dann noch wie so eine, schwarzhumorige Karussellfahrt. Macht Spaß, kann man sich ansehen. Ist sehr kurzweilig, ganz spannend gedreht. Hat auch einige Gewaltspitzen, die durchaus nicht zu verachten sind. Und denke mal, ist es wert, mal hier erwähnt zu werden. Falls der ein oder andere noch Lust hat, den sich bei Amazon Prime oder sogar auf Blu-ray oder DVD mal anzusehen, kann das guten Gewissens machen. Geht auch nicht allzu lange.
Kommt ja auch nächstes Jahr wahrscheinlich bei uns in die Kinos das Prequel, Pearl.
Ja,
wo es ja um die Vorgeschichte der älteren Frau in dem Film geht. Das sollte auch sehr spannend werden. Wird sehr gelobt auch schon der Film.
Genau, so auch Ty West war mir gar nicht so ein Riesenbegriff. Aber ich sag mal, um vielleicht kann man schon fast postmodernen. Also es wird sehr viel in einen Topf geworfen, neu verquirlt und ein sehr ja vielschichtiges Machwerk draus gemacht, das ja die Unterhaltung eigentlich in den Vordergrund stellt. Natürlich, ne, tiefgreifende Reflexion wird zugelassen, aber eher so ein Film für einen leichteren Abend, für ein bisschen Spaß, für ein bisschen Unterhaltung, sehr gut geeignet.
Ich kann ihm zustimmen, ich fand ihn auch sehr gut.
Sehr schön. Dein Honorable Mention oder deine Honorable Mention.
Ach so, du,
ja. Ich hatte tatsächlich nur einen, ja.
Ja, ich beschränke mich mal auf zwei. Also man könnte ja natürlich irgendwie reden über RRR, der irgendwie überall gelobt wird, der indische Blockbuster, ja, der es auf Netflix geschafft hat. Genauso wie über Batman, der nicht auf meinem Platz 1 ist, aber ich möchte eher zwei andere hervorheben. Und zwar ist das zum einen Destello Bravio. Das ist ein spanischer Film, der lief hier in Deutschland bis dato. Ist ein Tipp von einer Freundin, den ich bekommen habe. Die hat nämlich mitgearbeitet am sogenannten Cines Cultura Festival. Das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber das ist ein spanisches Filmfestival, was in Regensburg stattgefunden hat. Und da lief Destello Bravio auch. Der ist dann im Laufe des Jahres dann auf Mubi bei uns erschienen. Da konnte man den gucken. Und das ist ein sehr spannender Film. Ich habe ja vorhin schon David Lynch mit reingeworfen und das trifft hier auf jeden Fall auch zu. Es geht um eine Reihe von Personen, vor allem Frauen, die auf einem oder in einem spanischen Dorf leben und dort mit sich mit unterdrückten oder mit unterdrückenden Machtverhältnissen auseinandersetzen müssen, vor allem die Männer. Es geht um Katholizismus. Und was ich spannend an diesem Film finde, ist, wie er verschiedene Motive von ganz unterschiedlichen Regisseuren miteinander verknüpft. Da sind diese zum einen diese weiten, leeren Landschaften, die man beispielsweise von einem Abbas Kiarostami kennt, die hier verquickt werden mit den mit extrem surrealistischen Elementen, die bürgerliche Gesellschaft sehr stark hinterfragen, die Bourgeoisie vor allem, wie man es kennt von den Filmen von Louis Buñuel. Also vor allem der diskrete Charme der Bourgeoisie oder Le Fantôme de la Liberté, die sind sehr spannend. Und wie man es in einer ähnlichen Art und Weise dann für die amerikanische Arbeiterschaft in bei den Filmen von David Lynch findet. Ne? Und das alles wird hier zu einem sehr, sehr spannenden Mix miteinander verquickt und hat teilweise extrem unheimliche Szenen, also Szenen, die wirklich wie aus so einem Louis Buñuel-Film stammen könnten, wo Personen auf einmal Sachen machen, zum Beispiel, dass Decken abgeleckt werden oder sowas, ne? Solche Sachen. Okay. Ne? Das passt da ganz gut rein. Also so Sachen, die dem entgegenstehen, wie sich normale Menschen eben verhalten würden. Also normal in Anführungsstrichen natürlich, ne? In dem bürgerlichen Sinne normal. Ne? Und das ist schon extrem spannend gewesen und das wollte ich hier einfach mal hervorheben. Guckt euch den auf Mubi an, könnt ihr immer noch machen. Toller Film. Hätte es fast in meine Top 5 auch geschafft. Ich war nur auf die ich jetzt hier habe, relativ schnell festgelegt. Und der andere Film, den ich hervorheben wollte, ist ein Blockbuster und zwar Ambulance von Michael Bay. Ich habe diesen Film wirklich geliebt. Ich habe mir mittlerweile auch auf Blu-ray geholt. Ich finde diese Art der Kamerabewegung und diese, vor allem diese Drohnen natürlich, über die sehr, sehr viel geschrieben wurde schon. Aber gerade dieses Experiment eines Filmes, der sich von selbst immer weiter, oder nicht von selbst, durch seine Figuren und durch die Hektik immer weiter selbst zu beschleunigen scheint und einen in so einen Rausch hineinzieht, aus dem ich mich relativ schwer befreien konnte, das fand ich extrem spannend und das wollte ich ja einfach mal so drin haben. Michael Bay hat wie immer seinen amerikanischen Patriotismus so ein bisschen drin. Ne? Er zeigt natürlich auch Figuren, die über sich selbst hinauswachsen und so weiter und so fort. Aber es geht für mich in diesem Film wirklich eher um diesen Speed, der einfach immer weiter generiert wird und den ich extrem spannend fand. Der sowohl durch ein Schnittgewitter als auch durch diese Fahrten und durch diese Hektik immer weiter sich zuspitzt auf einen Höhepunkt, fand ich extrem gelungen.
Okay, haben wir ja zusammen im Kino gesehen. Ich bin damals, glaube ich, mit gemischten Gefühlen rausgegangen, fand den nicht so gut, bekomme jetzt aber auch nicht mehr so treffsicher zusammen, woran es genau lag. Dafür liegt es zu lang zurück. Müsste den vielleicht wieder mal sehen. Jetzt, wo du mir das wieder so schmackhaft machst, gucke ich mir den vielleicht doch mal an. Vielleicht gibt's ja schon auf Blu-ray sicherlich. Oder auf den üblichen Streaming-Plattformen. Vielleicht gucke ich mir den nochmal an. Sehr schön.
Mach das mal. Genau, das waren die Honorable Mentions. Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt darauf, was laut Lukas Knabe der beste Film oder Serie oder was auch immer des Jahres ist.
Also, es ist ein Film.
Sehr schön.
Und ich habe mich vor Beginn unseres Podcasts so ein bisschen selbst verraten, indem ich eine Melodie gesummt habe.
Ja,
naja, gut. Klar. Okay, und zwar ist es The Batman von Matt Reeves. Ja. Mhm. Ist mein persönlicher bester Film des Jahres 2022. Ich hatte das Vergnügen, den Film in einer Spätvorstellung im Kino zu sehen, als der Film schon sehr lang lief. Also ich war quasi allein im Kino, habe mir das gesamte Kino, den größten Saal hier in Erfurt, mit einem weiteren Besucher geteilt. Und ja, plump gesagt, natürlich, viele werden es schon wissen, es ist ein bildgewaltiger Epos, na klar. Und es handelt sich für meine Begriffe um eine alternative Interpretation dieser Gotham Stoffe. Also ich kenne leider nicht die Comics, kenne die Filme. Einige Filme kennen die auch, denke ich, relativ gut. Und diesmal finden wir hier Batman als einen leitenden Teil einer Kriminalgeschichte wieder. Das ist vielleicht schon eine der größten Neuerungen. Es ist hier ja kein Comic Relief, keine Comic-Geschichte, sondern es handelt sich hier wirklich eigentlich um einen Krimi, um einen Film Noir. Es gibt weder einen skurrilen Witz noch irgendwie einen aufgepumpten, Günstling, aufgepumpten Schönling à la Christian Bale, der hier und da in seine Rüstung steigt, um für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern wir haben es mit einem, Lidschatten behafteten Robert Pattinson zu tun, der, so der Katalysator, der Filter, für das Übel der Welt, für das Übel Gotham Cities ist, alle Lasten auf sich trägt mit Schwermut, den man ihm sowohl körperlich als auch mimisch ansieht und sich eben auch so eine Melancholie, vielleicht auch so eine Depression in sich trägt, um trotzdem vielleicht für das Gute in Zukunft zu sorgen. Und fast schon nihilistische oder präapokalyptische Aussichten, so gut es geht, zu negieren, zu bewahren, natürlich einen Fall aufzuklären und das Böse in der Nacht in der Großstadt Gotham City zu bekämpfen. Der erste Moment oder ein einprägsamer Moment im Kino war natürlich eine der frühen Szenen, wie Batman auf seinem Motorrad durch den Nirvana-Song Something in the Way durch die verlassenen Hochhäuserschluchten fährt, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, wie gesagt, ein sehr stimmungshafter, atmosphärischer, langsamer Kriminalfilm, der sehr dunkel ist, vielleicht auch eine sehr dunkle Facette Batmans, der Figur Batman zeigt. So wenig Superheld zeigt, wie nur möglich. Natürlich ist es Batman und natürlich wird auch mal in der Qualität draufgehauen, die fast schon einem John Wick gleichkommt, was die Härte oder die Fühlbarkeit der Gewalt betrifft. Und natürlich trägt Batman auch wieder so einen fleischgewordenen Konflikt in sich, der in der Stadt aufgeht. Batman verschmilzt mit der Stadt, das ganze, dieser ganze Moloch atmet wirklich Dreck, und das kann man nachempfinden. Man sieht den Dreck auf den Straßen, man sieht, der Smog, der die Straßen durchzieht. Das Ganze wirkt sehr geerdet, hat überhaupt keine fantastischen oder comichaften Avancen, sondern wirkt wirklich, also nicht hyperrealistisch, aber surrealistisch wurde Gotham City, ich glaube, auch nicht in den Nolan-Filmen dargestellt. Natürlich, es ist ein teilweise harter Film. Batman ist trotz seiner Melancholie, seiner schlechten Laune, eine sehr integre Person durch Robert Pattinson, der meiner Meinung nach super in die Rolle passt, auch was das Visuelle betrifft. Und kämpft natürlich dann wiederum für das Gute, für die wenigen Sonnenstrahlen in dieser Schlucht von Hochhäusern. und ist daher mein sehr stimmungsvoller, mein bestes Kinoerlebnis des Jahres 2022 und damit auch ja mein bester Film des Jahres 2022. Hm. Und genau, damit wäre es bei The Batman geblieben.
Ja, ich kann mich dem anschließen. Ich fand den auch sehr, sehr gelungen. Ich habe direkt nach dem Kinobesuch habe ich sehr schnell das vorschnelle Urteil gefällt, das sei der beste Batman-Film überhaupt. Kann auch immer noch sein. Man muss da natürlich irgendwie gucken, was es da noch so gibt. Ich fand gerade Batman Returns, der zweite Film von Tim Burton, den fand ich sehr gelungen. Genauso wie The Dark Knight Rises, fand ich nochmal besser als sein Vorgänger. Aber das ist schon eine Art und Weise, wie Gotham noch nie dargestellt wurde, auf Film zumindest. Und ich fand das auch extrem spannend. Auch sehr viele schöne Motive, über die man nachdenken kann. Ein Film, der einem währenddessen auch viel zu denken gibt und so. Und gerade in seiner Beziehung auch zu David Fincher, den wir ja auch hier im Podcast hatten, ne? Seven, finde ich extrem spannend. Ja, toller Film.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich glaube, du weißt schon, was mein Platz 1 ist. Ich glaube, ich habe das allzu oft schon gesagt irgendwie. Ich muss auch dazu sagen, als ich diese Liste hier aufgestellt habe, habe ich mich extrem schwer getan, wie ich das in der Reihenfolge mache. Also alle meine Filme von Platz 5 bis 4 hätte ich locker auch durcheinander tauschen können. Die waren alle für mich auf einem ähnlichen Niveau.
Von Platz 5 bis 2 sicherlich.
Ja, genau, von Platz 5 bis 2. Platz 1 stand relativ früh fest und das ist Memoria von Abhijit Pong Veerasethakul. Es ist ein Film, den ich auch im Kinoclub gesehen habe. Schaut auch an dieser Stelle schon wieder. Ganz fantastischer Film. Es geht um Jessica, gespielt von Tilda Swinton, die eines Nachts aufwacht und weil sie einen Ton hört. Einen sehr eigenen, sehr schwierigen, sehr schwer zu definierenden Ton. Und sie versucht seither, diesen Ton wieder zu hören und begibt sich auf die Suche nach ihm. Sie geht dazu in ein Tonstudio, versucht diesen Ton zu reproduzieren mit einem Tonmeister zusammen und es gelingt ihnen auch auf eine Art und Weise. Aber dieser Ton will irgendwie auch nicht aus ihrem Alltag nachts, aus diesem auch am helllichten Tag irgendwie verschwinden. Sie begibt sich dann nach Kolumbien, um ihre Schwester zu besuchen und lernt dort eine Archäologin kennen, die eben versucht, Wissen eben aus den Materialien von verloren gegangenen Menschen herauszufinden und geht dann so ein bisschen durch diese Umgebung in Kolumbien und bewegt sich durch sehr, sehr schöne, sehr rätselhafte Bilder im Großen und Ganzen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was man mit dem Film auf jeden Fall haben kann, dass er storytechnisch nicht so viel zu bieten hat, sondern dass man das, was interessant ist, in den Bildern suchen muss. Und das ist aber dann hochspannend, weil dieser Film einem extrem viele interessante Assoziationen hinwirft, die sich aber nie so ganz zu einem kompletten Ganzen zusammenzusetzen scheinen. Also bis zum Ende, selbst das letzte Bild zerstört einem dann nochmal alles, was man sich bis dahin gedacht hat. Und dieser Film hat extrem viele interessante Elemente, die er damit reinbringt. Angefangen bei Tilda Swinton, die sowieso schon eine der prägnantesten Kunstfiguren Hollywoods ist. Also wenn alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die man in Hollywood so findet, sowieso Kunstfiguren sind, ist Tilda Swinton da nochmal eine Ecke drüber. Auch durch die Vielfalt der Rollen, die sie in sich trägt und die natürlich auch Assoziationen zu allem Möglichen irgendwie zu finden lassen, schließen lassen, irgendwie so. Und zum anderen auch diese grandiosen Umgebungen und diese Bilder, die die ganze Zeit stillzustehen scheinen, von denen man denkt, man kann sich jetzt so richtig verlieren in diesen Bildern und auf einmal schlägt dieser Ton wieder zu, mitten in das Bild rein und es ist fast schon so eine Art, ich habe in einem anderen Podcast gehört, es ist fast schon wie so eine Art Jumpscare-Moment und das stimmt eigentlich, dass man irgendwann denkt, okay, es könnte jetzt wieder kommen, dieser Ton, und dann hat man ihn aber wieder vergessen und plötzlich schlägt es wieder zu. Und das ist extrem interessant, weil man nie so richtig weiß, was dieser Ton eigentlich ist und wie er sich in Bezug setzen lässt zu den anderen Elementen des Films. Und das ist auf eine Art und Weise interessant, wie ich es eigentlich schon seit 2001 Odyssee im Weltraum nicht mehr gefunden habe, dass wir eben hier auch eine Art Monolithen haben. Nur ist dieser Monolith eben der Ton. Das heißt, er ist undefinierbar, er setzt sich anscheinend aus verschiedenen Elementen zusammen. Sie schaffen es ja, ihn zu reproduzieren in einem Tonstudio. Aber trotzdem weiß man nicht so richtig, woher das kommt, was es zu sein scheint und wie das zu lesen ist. Und das ist im Prinzip eine Metapher für den ganzen Film in einer gewissen Weise. Und das hat durch seine Schönheit und durch diese riesige Motivlage einen derartigen Sog, dass es ein Kinoerlebnis war, was ich lange nicht mehr vergessen werde und was mich dazu gebracht hat, zu sagen, okay, das ist der mit Abstand interessanteste Film
den ich im letzten Jahr gesehen habe. Fand ich super spannend. Gibt's ja mittlerweile immer noch, kann man immer noch auf Mubi gucken, glaube ich. Es gibt mittlerweile aber auch eine Special Edition, die ich zu Hause stehen habe. Ja.
Toller Klingt Film. Super interessant. Gerade weil es sich um einen Ton handelt. Ist dieser Ton dann denn auch für den Zuschauer so prägnant und, sage ich mal, obsessiv?
Ja, auf jeden Fall. Also der Film baut das ja dadurch sehr stark auf, dass er diese extrem langen Einstellungen hat, die sich teilweise gar nicht bewegen. Mhm. Also du hast da wirklich minutenlange Einstellungen, in denen sich nichts bewegt in diesem Film. Und dann plötzlich bricht dieser Ton auf einmal ein oder er tut es halt nicht. Und man denkt, vielleicht ist er auch schon wieder verflogen, aber dann ist er plötzlich wieder, kommt er in eine Situation reingesprungen, wo du es überhaupt nicht erwartest. Mhm. Und das ist extrem spannend einfach, ja.
Das klingt fast ein bisschen nach Menschenfeind von Gaspar Noé, wo dieser Knall immer und immer wieder auftritt und man sich immer wieder auf ein neues erschrickt, aber damit hat es sicherlich
nicht so viel, aber ist eine Assoziation, die interessant ist,
Genau. Weil, das wäre jetzt meine erste Idee gewesen, wenn Ton so prägnant ist, dass man sich sogar als Jumpscare verwenden könnte oder als Jumpscare verwendet wird, da kam mir das nur kurz in den Sinn, aber ich glaube, die Absicht unterscheidet sich massiv.
Ja. Es ist ja auch interessant, dass gerade dieser Ton dann wiederum zu Bewegung im Bild führt. Also, dass Tilda Swinton, sie ist die einzige Person, die neben uns Zuschauern diesen Ton hört. Und dann bewegt sie sich auf einmal. Mhm. Das ist wie so, als ob auf einmal alles ins Wanken gerät. Diese sehr starren, festgefahrenen, aber wunderschönen Bilder dekonstruieren sich dann auf einmal. Super schön.
Ja. Okay, Memoria. Sehr schön. Werde ich mir natürlich auch merken. Mubi habe ich ja zum Glück, also da habe ich einiges zum Nachholen.
Ich glaube, der ist da zu sehen. Mhm. Also ich bin mir gerade nicht sicher. Also er war auf jeden Fall noch zu sehen, als ich vor ein paar Tagen mal reingeschaut habe. Ansonsten kann ich dir mal die Blu-ray geben. Ja, auf Mubi kann man Memoria und Earwig kann man da auf jeden Fall gucken. Mhm. Und After Sun kommt noch.
Cool. Sehr schön.
Ja. Und was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Mhm. Aber kann sein. Ja.
Okay. No? Damit hätten wir es geschafft. Wir haben euch jetzt, sage ich mal, über 2 Stunden, sogar mehr.
Fast 2,5,
Genau, durch Toms Beitrag. Mhm. Hoffentlich die Zeit versüßt mit unserem Jahresrückblick. Ich denke mal, das war eine sehr gehaltvolle, eine sehr dichte Runde. Und wir konnten hoffentlich bestmöglich unseren Eindruck des Filmjahres 2022 widerspiegeln.
Absolut, ja. Aber es soll natürlich auch weitergehen. Als nächstes haben wir immer noch High Tension von
Genau, von Alexandre Aja.
Ah, ja, okay. Ich habe gerade nicht gewusst, ob es Logier oder Aja ist. Ja, ist klar,
ja. Der andere.
Der andere. Genau, von Alexandre Aja. Das haben wir immer noch auf der Uhr und werden wir so bald wie möglich nachliefern. Haben wir schon eine Weile angekündigt.
Ja. Auf jeden Fall, genau. Freue ich mich auch sehr drauf. Wird auch eine coole, brisante Runde werden. Mit einem super interessanten Film, über den es mich freuen wird, mit dir zu sprechen.
Die Freude ist ganz meinerseits und ich looke forward zu dieser Folge und verabschiede mich. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut.